Wenn Sie das gute Stück wieder einmal zum Einsatz bringen, fangen Sie nicht an mit einer Erklärung der Sachen, um die sich die Diskussion dreht, im Gegenteil. Ein rechtes Schlagwort signalisiert Bescheidwissen, erklärt jede weitere Erklärung für überflüssig, ist durch seine bloße Erwähnung bereits der eingelöste Anspruch auf Zustimmung und deshalb sehr begehrt bei Zeitgenossen, die ihren ansonsten sehr eigenen und persönlichen Meinungen ein bisschen Unwidersprechlichkeit verschaffen wollen. Eingedenk der Unsitte, mit Hilfe einiger Kürzel dem Begründen und Erklären aus dem Weg zu gehen und entsprechende Versuche zu erschlagen, haben sich Schlagwörter bei wachen Geistern einen schlechten Ruf erworben. Für Leute, die gelegentlich etwas genauer wissen wollen, ist das Hantieren mit Schlagwörtern eine unredliche Art zu diskutieren, eine Manier, Notwendigkeiten ohne gescheiten Grund in Welt zu setzen und ihre allgemeine Anerkennung zu fordern, die keineswegs so notwendig sind, wie es das eifrig in die Runde geworfene Schlagwort fingiert. Die vielmehr Absichten und Interessen verbergen sollen, die gar keine Anerkennung verdienen und überprüft gehören. Migration ist genau so was. Migration ist im schlechtesten und wirklich auch im abstoßendsten Sinne ein politisches Schlagwort geworden. Aufgeladen mit einem nationalen Problem bis Katastrophenbewusstsein, dass sich damit glatt ein ganzer Wahlkampf führen lässt, der dann übrigens auch so heißt und von denen, die ihn machen, gleich selber so genannt wird. Migrationswahlkampf. Und selbst wenn man von dem nichts mitgekriegt hat, weil man gerade 8 Wochen im Koma gelegen hat oder so, jeder hier weiß, was angesagt ist, wenn ein Migrationswahlkampf angesagt ist. Ein Migrationswahlkampf ist ein Anti-Migranten-Wahlkampf. Woran kenntlich wird, dass Migration richtig zur Vokabel gewonnen, erstens gleichgesetzt wird, eben mit diesem nationalen Problembewusstsein. Also dem Bewusstsein, dass die Nation als Ganze, also wir alle, also jeder Einzelne, ein Riesenproblem damit hat und es sich auch gefälligst so vorlegen und selber machen soll. Weil nämlich zweitens, das ist die zweite Identifikation, die da einfach begründungslos, einfach mitgesagt ist, weil Migration im Wesentlichen identifiziert wird mit einem eigentlich bloßen Unterpunkt, mit einer Teilmenge, wenn man so will, nämlich irreguläre Migration, und dass die für die Nation, für uns alle und für jeden Einzelnen ein riesiges Problem ist, das ist mit Verweis darauf klar, dass mal wieder irgendwo irgendeiner erwischt worden ist, der hatte ein Messer in der Hand, aber keine Aufenthaltserlaubnis in der Tasche. Dieser Dreischritt, den keiner mehr als Dreischritt denkt, aber der ist es, der in diesem theoretisch absurden und, wenn man so will, moralisch unverschämten Stichwort oder Schlagwort Migration steckt. Wenn das aufgerufen ist, das weiß auch jeder, ist Schluss mit lustig. Und wie da notiert, ist, sobald davon die Rede ist, klar, die, die diese Rede aufbringen, die verlangen schlicht mit der Benennung dieses Worts, dass man sich ihnen und ihrem Problembewusstsein anschließt, nämlich allem zustimmt, was sie als Konsequenzen aus dem Problem bzw. der fälligen Lösung so unterbreiten. Und ich reite deswegen so drauf rum, damit man sich klar macht, oder wir uns, das muss man, dem darf man nicht den kleinen Finger reichen. Weil auch wenn einen da so manches dann anödet und einen stört, was sich an Antimigrantenhetze und so weiter damit verbindet und an Antimigrantenpolitik und so und Verschärfung etc. und so richtig demonstrativer Schlechtbehandlung. Wenn man diesen Standpunkt nicht kritisiert, weil man ihn vielleicht gar nicht richtig entdeckt, dann ist man in 0, nix dabei, dass man sich vor dem rechtfertigt. Und jeder kennt das aus den üblichen Talkshows und Pro- und Kontraseiten auf der Zeitung, und vielleicht hat man sich selber auch schon in so einen Mist rein verwickeln lassen. Und eins ist klar, schon an der Stelle, wenn man das nochmal, wenn man das nimmt, diesen absurden Dreischritt, dann muss man bloß auf einen Messerattentäter oder einen Weihnachtsmarktattentäter zeigen und da ist schon alles gesagt. Ich sage nur Magdeburg oder sowas. Aschaffenburg. Dieser theoretisch gesprochen idiotische Zusammenschluss von Einzelnen und der Gattung, die damit schlecht gemacht werden soll, das verweist schon drauf. Also die ganz offensichtliche Falschheit, theoretisch gesprochen, dass das Problem, was an denen festgemacht wird, das Katastrophenmäßige, nicht an denen liegen kann. Das darf man dann selber auch gar nicht bei denen suchen. Und dann muss man sich auch dessen enthalten, zu sagen, aber die sind doch gar nicht das Problem. Sie sind es nämlich auch gar nicht. Die Frage aufgeworfen, was ist es dann? Wenn eine ganze Republik sich auf den Konsens versteht, was hat sie denn dann für ein Problem? Das können nicht diese paar Exemplare von Gewaltkriminellen sein, die es unter dieser Population gerade so gibt, wie unter allen anderen auch. Aber was ist es dann? Dann muss es grundsätzlicherer Art sein, das Problem, dass diese Nation sich mit ihrer Migration macht und hat. Und in dem Zusammenhang noch eine zweite Beobachtung für die jungen Leute, Geschichte aus alter Zeit, bin zwar noch nicht ganz alt, aber so Generation netter Onkel auf jeden Fall. Es hat mal eine Zeit gegeben in dieser Republik, das ist wiederum gar nicht so lange her, da haben Leute so ein bisschen wohlmeinender, linksliberaler, liberaler, weltoffener Art, wie auch immer, gemeint, sie hätten ein Rezept gegen diese, sagen wir mal, Wellen von auch durchaus gewalttätiger Xenophobie und auch Kampagnen ausgesprochen und demonstrativer antimigrantischer Kritik. Und das Rezept in deren Vorstellung hat gelautet, wenn die Republik einfach mal sich dazu durchringt, sich einzugestehen, dass sie schon längst ist, was sie ist, dass sie im Prinzip eigentlich seit kurz nach ihrer Gründung sowas ist, zumindest auch eine Migrantinnenrepublik, ein Einwanderungsland ist das andere Wort dafür. Wenn sie mal von ganz oben, von der Politik bis hinunter zu den Bürgern, wenn sie mal geistig, moralisch an sich rankommen lässt, was längst praktizierter, juristisch, politisch, ökonomisch praktizierter Usus ist, dann wird vielleicht, also an sich rankommen lässt, dass Migration doch eine Normalität ist, auch in diesem Land. Dann wird über die Anerkennung der Normalität von Migration das Verhältnis zu den Migranten vielleicht ein bisschen weniger verkrampft, vielleicht wenigstens ein bisschen weniger hysterisch. Und das hat sich durchaus auf ein für sich wiederum auch erklärenswertes Phänomen bezogen. Es war nämlich so, bis vor nicht allzu langer Zeit, dass es diese Bewusstseinsspaltung, wenn man so will, in der Republik gegeben hat, die seit den 50er Jahren zu Hunderttausenden sich Migranten angelacht hat. Ich komme da noch drauf. Und zugleich jahrzehntelang sich geweigert hat, einzugestehen, wir sind ein Einwanderungsland. Auch das ist eine Frage, wie kommt das eigentlich? Wie kommt das, dass diese Republik politmoralisch jahrzehntelang mit dem fremdelt, was sie zugleich betreibt? Das hätten sich diese wohlmeinenden Menschen besser mal gefragt, anstatt zu sagen, jetzt erkennst doch endlich mal an. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, erinnert sich noch dran. Es hat mal, ich glaube, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, eine politische Kampagne gegen eine Nivellierung oder eine Novelle in einem speziellen Fall von Fachkräfteeinwanderung gegeben. Da hat sich, glaube ich, die Schröder-Regierung damals um indische IT-Kräfte bemüht und wollte denen irgendwelche Erleichterungen verschaffen. Da gab's die politische Kampagne, wieder so ein Schlagwort, Kinder statt Inder. Reimt sich und kann von daher schon mal fast nicht mehr falsch sein. Aber interessant ist tatsächlich die Beobachtung, dass noch 50 Jahre nach ihrer Gründung so ungefähr, nach 50 Jahren Karriere als Einwanderungsland, ein bedeutender Teil des politischen Establishments selber den Standpunkt hatte und bei seiner Basis gepflegt hat, dass diese auswärtigen Fachkräfte eigentlich bloß der schlechte, seinerseits zu ersetzende Ersatz dafür sind, dass die Reproduktionsleistungen des deutschen Volkes zu wünschen übrig lassen. Kinder statt Inder. Nebenbei eine nette Ansprache an die deutsche Damenwelt, die erfährt, wozu ihr Unterleib und dessen Gebrauch eigentlich da zu sein haben. Aber das nur nebenbei. Die Zeiten sind vorbei. Auch die Merz-CDU hat überhaupt keine Manschetten mehr, das anzuerkennen, ja, wir sind ein Einwanderungsland. Und wo ich wohne, heißt die CDU CSU und der ist dann noch christlicher und obendrauf ist immer süßer Senf. Und sogar die haben keine Probleme mehr damit, zu sagen, weltoffen, Einwanderung und so weiter. Mit Abstrichen geht das sogar bis in Teile der AfD rein. Und was ist denn jetzt? Ist jetzt der, wie die netten Menschen damals gemeint haben, ist der Umgang mit Fremden irgendwie netter geworden? Jeder weiß, dass das nicht der Fall ist. Dass sogar, muss man sagen, richtig das Gegenteil der Fall ist. Und auch dafür gibt es schon wieder ein Schlagwort. Und das lautet so, oder mehrere. Die eine Variante lautet, wir brauchen mehr Einwanderer, die uns nutzen und weniger, die uns ausnutzen. Und jetzt ist man schon wieder dabei zu bemerken, dass diese doppelte Stellung dieser Nation zu Migration damit überhaupt nicht aufhört, dass sie mal sagt, naja, das gehört halt irgendwie auch dazu. Nur dann ist klar, wenn das so, das ist jetzt mal so ein bisschen Karriere dieses Bewusstseins gewesen, wenn das so ein Kontinuum ist, dann kann das Problembewusstsein bis hin zur offenen Ablehnung, das an die Wand malen irgendwelcher Katastrophenszenarien in Bezug auf Migration. Das kann nicht einfach an ein paar Ausreißern liegen, sondern das muss dabei irgendwo begründet liegen, was Migration selber ist. Und der letzte Hinweis darauf, auf diese These, der besteht einfach in dem Verweis darauf, dass es eigentlich in jedem gediegenen westlichen Kulturland haargenau so ist. Es gibt keine erfolgreiche kapitalistische Weltmarktnation, die nicht auch zugleich ein Einwanderungsland ist. Und in jeder dieser Nationen, das behaupte ich jetzt einfach, weil es stimmt, ist es ist nicht so umkämpft wie diese Frage. Gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das deutet darauf hin, dass das, was zum Beispiel in Form dieser Unterscheidungswut zwischen denen, die wir wollen und denen, die wir nicht wollen, die hier sein dürfen und die nicht hier sein dürfen und so weiter, was sich dann endgültig als Abschiebewut gegenüber denen, die nun endgültig nicht hier sein dürfen, was sich daran austobt, oder was sich so an denen austobt, das ist in Wahrheit ein Widerspruch, der ist grundsätzlicherer Art. Der muss daran liegen, was das Migration, Einwanderung, und zwar schon die ganz reguläre, so nötig ist, wie es eine Zumutung ist für einen modernen kapitalistischen Nationalstaat. Das war die große These für heute Abend. Und ich will die versuchen zu begründen. Der Vortrag, den ich machen will, der hat zwei Teile. Einen langen leichten und einen kurzen schweren. Nach dem langen leichten mache ich spätestens eine Pause, aber ihr könnt mich auch immerzu vorher unterbrechen. Habt da keine Scheu.
Nur bevor du loslegst. Ja. Es ist doch so, dass die begriffslos durchgesetzte Umgangsweise mit diesem Widerspruch, den du gerade gesehen hast, einerseits Einwanderungsland und gleichzeitig immer um Himmels Willen Migranten und schon wieder gab es eine Messerstecherei und die wollen wir nicht haben. Das, was einem immer begegnet, meine ich, ist, dass, wie gesagt, der geschummelte Übergang auf, ja, nichts gegen Migranten, aber es sind zu viele. Also dieses, das zu quantifizieren, was völliger Unsinn ist, bezogen auf das, was der Inhalt von diesem Widerspruch ist.
Ja, also ich wollte jetzt sowieso erstmal nur sagen, es ist dieser Widerspruch, und das war jetzt erstmal noch bloß die Behauptung. Zu deiner Beobachtung möchte ich sagen, das ist auch so eine Art, das zu problematisieren und zugleich irgendwo hinzureden. Dieses, nichts gegen Migranten, aber legal müssen sie sein. Nichts gegen Migranten, aber zu viel dürfen es nicht sein. Von wem ist dieser Spruch? Nichts gegen Fremde, aber die sind wirklich nicht von hier. Das ist die Art, diese Fremden als Fremde offensichtlich, es stört an dem, was als Fremde und nicht erst als Irreguläre und nicht erst als zu viel. Einerseits, also das aufs Korn zu nehmen und auf der anderen Seite aber anzuerkennen, doch, die sollen schon hier sein. Und warum braucht es beides? Und dieses braucht im Sinne von einer objektiven Notwendigkeit. Das gehört zu jeder modernen kapitalistischen Nation. So. Der erste Teil soll eben, oder ist, sagen wir mal so, um da gleich den ersten methodischen Konter zu setzen, will ich irreguläre Migration heute im Wesentlichen gar nicht thematisieren. Vielleicht ist es für den einen oder die andere schon die erste Enttäuschung des Abends, aber ich will mich mal, also gerade in Verfolgung dieser These, daran erstmal langhangeln im Wesentlichen, was Migration in ihrer regulären, wie es dann so schön heißt, in ihrer regulären Variante eigentlich ist, was deren Inhalt ist und was deren Notwendigkeit ist. Und das ist schon deswegen erhellend, weil, wenn man da ein paar Gedanken lang das mitverfolgen kann, einem auf jeden Fall der Standpunkt vergeht, als Deutscher sich den Migranten regulär oder irregulär mit einem Standpunkt des Herrn im Hause oder des Hausmeisters oder irgendwie sowas gegenüberzutreten. Da lautet für den ersten Teil die These, an dem, dass es diese reguläre Migration als integralen Bestandteil des Lebens der Nation gibt. Und an dem, wozu sie da ist und wie sie dann auch aussieht. An dem können die deutschen Zeit- und Volksgenossen studieren, was sie selber bloß sind. So. Also, reguläre Migration. Wenn man das vom historischen Ausgangspunkt bestimmen will für Deutschland, landet man beim Wirtschaftswunder. Das ist so ein Schlagwort. Wenn man dem ein bisschen die warme Luft rauslässt, ist zu sagen, das war erstens kein Wunder, im Sinne von, da ist irgendwas vom Himmel gefallen, sondern das war ein stinknormaler kapitalistischer, in dem Sinne stinknormaler kapitalistischer Wiederaufstieg eines Standorts, als er mit den üblichen Mitteln kapitalistischer Unternehmens- und Standortkonkurrenz geführt worden ist. Das war also nicht irgendeine Wirtschaft, sondern das war der deutsche Kapitalismus, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgeblüht ist, der darin bestanden hat und dessen Erfolg darin bestanden hat, dass das deutsche Kapital mit viel Kredit und unter Zugriff zunächst erstmal auf die deutschen Arbeitskräfte rentable Produktion hingekriegt hat. Und das heißt kapitalistisch immer, da werden Gewinne gemacht, um sie zum Ausgangspunkt dafür zu machen, die nächste Runde des Gewinnemachens damit ins Werk zu setzen. Also ein Wachstum, ein immerwährendes Wachstum ins Werk zu setzen und das erstens in Konkurrenz untereinander und zweitens und vor allem sehr erfolgreich in Konkurrenz gegen die anderen kapitalistischen Standorte auf der Welt und insbesondere in Europa. Und das hat das deutsche da ist jetzt die gute Weihnachtslaune hoffentlich weg. Von wegen Wirtschaftswunder. Das war's. Der internationale Konkurrenzerfolg des deutschen Kapitals bei seiner und um seine und für seine und mit seiner Akkumulation. Und das hat's so erfolgreich hingekriegt, dass es nach wenigen Jahren nicht mehr zufrieden war mit dem Zugriff bloß auf die deutsche Arbeitskraft. Und was ist, wenn man dem genauer nachgeht, was ist denn der Maßstab dafür, dass die deutschen Arbeitskräfte fürs deutsche Kapital zu wenig geworden sind? Ja, vom Kapital her habe ich schon gesagt, das ist so kräftig gewachsen, dass es die deutsche Arbeitskraft so erfolgreich gebraucht, dass es sie tendenziell übermäßig gebraucht hat. Aber was heißt da schon übermäßig? Was ist die Anforderung? Und da, wenn man dem nachgeht im Moment, stellt man fest, und da hört dann auch das Historische schon auf, und das ist das ganz Systematische. Das Kapital verlangt für seine Akkumulation den Zugriff auf ein Arbeitskräftereservoir, das für jeden möglichen weiteren Bedarf ausreichend ist, und zwar so ausreichend, dass nicht erst eine absolute zahlenmäßige Schranke bloß nicht sich bemerkbar macht, sondern dass sich irgendwie das Kapital gezwungen sieht, einen anderen Preis für die Arbeit zu zahlen als den, der sich für es lohnt. Das ist ganz wichtig festzuhalten. Das ist nicht, also das hat in Deutschland zum Beispiel diesen historischen Ausgangspunkt gehabt. Das hat in anderen kapitalistischen Nationen einen anderen historischen Ausgangspunkt und auch andere historische Verlaufsformen gehabt. Aber entscheidend ist hier der Gedanke, dass Kapital in dem Maße, wie es erfolgreich akkumuliert, also wächst, immer mehr Arbeit rentabel anwendet und darin immer einen noch größeren Bedarf nach noch mehr Arbeitskraft hat. Das ist nicht der eine oder andere Mangel in der einen oder anderen Branche einfach, sondern das ist ein prinzipieller Bedarf nach einem im Prinzip unbeschränkten Zugriff auf ein im Prinzip unbeschränkt großes Reservoir an Arbeitskräften, das jederzeit überall zur Verfügung steht und das zu einem Preis, der bloß sich aus dem Rentabilitätsinteresse des Kapitals ergibt. Und wer das jetzt ein bisschen abstrakt findet oder seltsam radikal, der soll mal dem Gejammer deutscher Unternehmer zuhören. Große, kleine, dicke Bäcker oder smarte Manager oder sowas, die einem die Ohren voll jammern, wenn sie nicht gleich jede Stelle sofort neu besetzt kriegen, kaum schreiben sie sie aus. Daran merkt man den Maßstab. Es mag nicht immer jedem einzelnen Kapital immer gelingen, aber daran merkt man den Maßstab des Bedarfs. Der ist eben einer Qualität nach, dass die Quantität keine Grenze gibt. Jetzt ist man mal ungefähr bei dem, was ich vorhin gesagt habe, oder eigentlich ist man schon die ganze Zeit dabei. Das wirft ein Licht darauf, was die Leute sind, die das Kapital anwenden. Die gehen mit ihrer materiellen Existenz tatsächlich darin auf, dass sie Arbeitskräfte des Kapitals sind. Die leben davon, dass ein Kapital es lohnend findet, sie per Lohn für sich einzukaufen. Die leben von überhaupt gar nichts anderem als davon, dass die haben nämlich nichts anderes. Die leben von gar nichts anderem, als dass sie sich für das Kapital und dessen Wachstum nützlich machen dürfen. Das ist nicht einfach das, was auch das deutsche Kapital gerne von seinem deutschen Volk hätte, sondern das ist objektiv tatsächlich die Rolle, die das deutsche Volk im deutschen nationalen Kapitalismus spielt. Bitteschön, das deutsche Volk erstmal. Seiner ökonomischen Rolle nach ist es Arbeitskraft für die Dienstkraft für die Akkumulation des Kapitals. Und weil es das ist und nichts anderes, ist es prinzipiell zu wenig. Das habe ich vorhin gemeint mit, an dem, dass das deutsche Kapitalisten so einen nie abschließend zu bedienenden Bedarf an auswärtiger Zusatzarbeitskraft haben. Könnten die Deutschen, sollten sie mal irgendwann lernen, was sie selber sind? Die sind überhaupt nichts anderes als die, die ins Land geholt werden, weil die nämlich umgekehrt als gar nichts anderes ins Land geholt werden, als das, was die Deutschen sind und worin die Deutschen, nochmal, nicht nur hier und da und dort, sondern ganz prinzipiell zu wenig sind. Und wie prinzipiell das gilt, Auch das kann man daran studieren, dass Deutschland damit eben überhaupt nicht allein auf der Welt ist. Dass offenbar ein Lebensgesetz kapitalistischer Standorte ist, die kommen nicht aus, ganz prinzipiell kommen sie nicht aus, ohne Zugriff auf Zusatzarbeitskraft aus dem Ausland. Also bitteschön, das ist, ich weiß ja nicht, wen man jetzt von irgendwas überzeugt hat, aber diese Tour von stolzen Deutschen, die wirklich ihrer ganzen materiellen Existenz nach Anhängsel von sowas sind, deren Tour, dann kaum sehen sie einen Ausländer, so zu tun, als ob sie entweder Hausherren oder wenigstens stellvertretende Hausmeister wären. Die sollen sie mal lassen. Und das gilt auch und erst recht deswegen, weil es ja gar nicht einfach das Kapital ist, das diesen Bedarf hat. Nochmal, auf Basis dessen, dass es seine deutschen Arbeitskräfte sehr erfolgreich, nämlich billig und konkurrenztüchtig ausgenutzt hat. Das ist nicht einfach das Kapital, diesen Bedarf hat, sondern dass der deutsche Staat die lieben deutschen Kapitalisten damit nicht einen einzigen historischen Moment alleine gelassen hat. Das ist das Nächste, was zu Migration regulärer zu sagen ist. Jetzt habe ich den eigentlichen ökonomischen Grund und Bedarf genannt. Der liegt nicht bei den Deutschen und ihrem Wirtschaftswunder. Und wenn euch demnächst wieder jemand so, aber das sind falsche Debatten, dass man vielleicht aus Migrantenfreundlichkeit sagt, aber wir brauchen sie doch. Braucht die nicht. Jedenfalls euretwegen kommen sie nicht. Und auch wenn man sich das in sowas übersetzen will, wie wenn ich mal alt bin, wer soll mir eigentlich den Hintern abwischen? Dann ist man beim deutschen Sozialstaat viel eher als bei seiner Bedarfsgruppe. Jedenfalls das Subjekt, der Grund, die Quelle dieses Bedarfs danach, ist nicht irgendwie der Deutsche, sondern ist das deutsche Kapital in seinem, Marx hat gesagt, Heißhunger nach Arbeit. Der deutsche Staat hat sich das angelegen sein lassen. Und er hat damit auf seine Weise klargestellt, genau so will er es haben. Auch er stellt sich zum deutschen Volk so, dass er sagt, genau so lebt es und nur davon lebt es. Es ist Arbeitskraft im Rahmen eines kapitalistisch akkumulierenden Standorts. Und darum kümmere ich mich darum, also aus diesem Grunde kümmere ich mich darum, dass wenn da irgendwas oder bevor eigentlich irgendwas anbrennt, das deutsche Kapital den Zugriff auf Zusatzarbeitskraft hat, den es braucht und verlangt, damit es immer so weitergehen kann. Und da waren deutsche Politiker von Anfang an erfrischend ehrlich. Jetzt habe ich vergessen, welcher es war. Ich glaube, der Strauß damals, der hat es richtig hingesagt. Das war, glaube ich, in Bezug auf eines der ersten Anwerbeabkommen mit einem von diesen südeuropäischen Staaten. Das dient dazu, die Lohnforderungen deutscher Gewerkschaften nicht ausarten zu lassen. Dann merkt er das, was ich vorhin gesagt habe, dieser für sich irre, aber eben kapitalistisch notwendige Doppelanspruch an Arbeit, die muss rentabel sein und das heißt immer vergleichsweise und auch absolut billig genug, dass sich ihre Anwendung lohnt. Aber wenn sie das tut, kann es von ihr nicht genug geben. Immer verfügbar, überall, zu jedem Preis, aber immer bitteschön zu dem Preis, der sich fürs Kapital lohnt. Und der lohnt sich nun mal umso mehr, je billiger es ist. Dessen haben sich deutsche Politiker angenommen, und zwar genauso. Und wie gesagt, die haben ihren lieben Deutschen auf den Kopf zugesagt. Ihr dürft nicht zu teuer werden, deswegen holen wir euch ein paar Klassenbrüder ins Land. Und so hat das dann auch ausgesehen. Dazu gleich noch ein bisschen mehr, aber noch den Punkt, damit das total klar ist. Bin ich wieder bei diesem Widerspruch von Anfang. Migration, das klingt jetzt erstmal komisch, aber es ist so. Wenn man an die Subjekte von Migration denkt, dann darf man zu allerletzt an die Migranten denken. Die mögen von mir aus als anatolische Bauern oder sonst wie verarmte Süditaliener einen Bedarf haben, sich anderswo Geld zu verdienen, weil sie eben auch von nichts als von Geld leben. Aber deren Bedarf ist nicht der Grund dafür, dass sie hier angelandet sind. Der Grund liegt überhaupt beim Kapital, nur insofern es, aber eben insofern es Bedarf hat, gibt es überhaupt das, was man Lebenschancen nennt. Und ins Werk gesetzt haben das auch nicht einfach tüchtige deutsche Mittelständler, die nach Italien gefahren sind und Leute aufgelesen haben, sondern nach der Seite, das politische Subjekt von Migration ist von Anfang an der deutsche Staat gewesen. Und er ist es auch nicht einfach im Verhältnis zu den Migranten, sondern wiederum anderen Staaten dort. Und da haben Kalkulationen eine Rolle gespielt, von denen weiß womöglich irgendein griechischer Ex-Olivenbauer dann Fortwerker, genauso wenig wie ein portugiesischer Bauarbeiter. Da ging es unter anderem um sowas, dass das ein guter Beitrag dafür war, die Zahlungsbilanzunterschiede zwischen dem Exportweltmeister Deutschland, der in 0,6-Salbe Europa an die Wand konkurriert hat, und den anderen Standorten so weit zu korrigieren, dass die irgendwie damit zurechtgekommen sind. Da hat seinerzeit sogar eine Rolle gespielt, dass man diesen Staaten ein bisschen, indem man die dort kapitalistisch untätige und unnütze Bevölkerung nach Deutschland kommen lässt, dass man den dortigen Staaten insofern ein bisschen hilft, ökonomisch nicht in den Bach runterzugehen, als sie NATO-Verbündete waren. Und so weiter. Jedenfalls, da spielt sich Migration ab, was ihre politische Dimension anbelangt. Und auch von daher ist es, muss man es lassen. Und wenn man es sich angewöhnt hat, gewöhnt man sich halt wieder ab, bei Migration an diese Hanswürsch zu denken. Die das Glück haben, das Zweifelhafte, dass sie da irgendwie mit in irgendwas reingerutscht sind. Weil die sind nicht das Subjekt von irgendwas. Die sind auch nicht der Grund dafür, dass sie so behandelt worden sind, wie sie hier behandelt worden sind. Sondern der Grund liegt erstens darin, was der kapitalistische Bedarf nach ihnen ist, und zweitens, dass der deutsche Staat den organisiert hat. Bitteschön, den hat er organisiert. Was von Anfang an hieß, wenn das schon der Knüller ist, das deutsche Kapital verschafft sich eine Erleichterung von seiner lohnmäßigen Atemnot oder sowas, die zu kommen drohte, wenn man diesen Strauß glauben durfte, dadurch, dass man sich massenweise Arbeitskräfte reinholt, die den Sondervorteil haben, dass sie nicht nur als Zusatzarbeitskräfte aufs Lohnniveau drücken, sondern die auch woher kommen, wo das Lebens- und Lohnniveau so gering ist, dass man sie auch unmittelbar total billig haben und sich halten kann. Und so hat es doch auch ausgesehen. Lauter Vorkehrungen sind getroffen worden, die dafür sorgen sollten, dass das, der Rassist würde sagen, das historisch-moralische Element, also dass diese besondere, die absolute Billigkeit, die sie von zu Hause mitgebracht haben, wie ein Gastgeschenk aus ihrem Anatolien oder sonst wo, dass das möglichst erhalten bleibt, dadurch, dass man sie überhaupt rotieren lässt. Das war am Anfang so, dass es Regelungen gegeben hat, die sollen sich hier bloß nicht festsetzen und womöglich Ansprüche anfangen zu stellen. Die sind eigens untergebracht worden und so weiter und so fort. Sind auch rechtlich, also das war vor allem am Anfang war das die sehr weitgehende Politik, sie in jeder Hinsicht auf den unmittelbar und total auf den ökonomischen Zweck festzunageln und zu reduzieren, für den sie überhaupt reingelassen sind. Arbeitskräfte und sonst nichts, und zwar billig Arbeitskräfte. Und es gibt zu dieser Phase und zu dieser Zeit der deutschen Politik heutzutage seit einer Weile schon eine sehr ausgesuchte Selbstkritik dieser Republik. Und die lautet, wir haben damals lange Zeit versäumt, sie wirklich zu integrieren. Ach Gott, dann haben wir selber den Vorschub geleistet, den Vorschub geleistet, was wir dann so Ghettoisierung nennen und Parallelgesellschaft und so weiter und so fort. Ja, und tatsächlich hat es das auch alles gegeben. Ach, sprachlos, wozu braucht man? Man muss nun wirklich nicht Goethe können, um irgendwo in Bochum an einem Hochofen sich den Fuß zu verbrennen. War alles gar nicht nötig. Und entsprechend, wie gesagt, sind sie auch einerseits geholt und dann andererseits als Sonderpopulation innerhalb der deutschen Gesamtarbeitskraft fixiert worden, mehr oder weniger. Und es ist nichts ist verkehrter und verlogener, als das im Nachhinein als misslungene Integration zu kritisieren. Da ist nichts misslungen, sondern es ist genau das geschehen, was geschehen sollte. So, zack, auf diese Weise hat der Staat organisiert, dass das deutsche Kapital den Bedarf befriedigt bekommt, den es hatte und hat. Und dieses hat, das ist die zweite Seite, warum das eigentlich so ein bisschen abwegig ist, jetzt im Nachhinein so scheinbar geläutert über diese Zeiten von Arbeitskräfteeinwanderung zu reden. Weil, ja, diese Zeiten sind vorbei. Und viele von den ersten, also die nicht zurückgekehrt sind, die mussten auch irgendwann nicht mehr zurückkehren, haben, das wisst ihr ja auch alle, so eine Einwandererkarriere gemacht. Und inzwischen gibt es das, was Migrationshintergrund heißt. Und ich weiß nicht, wo der anfängt oder aufhört, aber man sieht, 25% der deutschen Bevölkerung hat sowas. Naja, und das hat halt damals so seine Anfänge gehabt, und das ist einerseits weit fortgeschritten. Bis hin zu, dass sie eingebürgert werden und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist genauso zu konstatieren, dass nichts von dieser Art der Separierung, der besonderen juristischen Einordnung zwecks speziell ökonomischen Ausbeutung als solches der Vergangenheit angehört. Dass, dass ausländische Arbeiter zusammen eingepfercht sind, das gibt es heutzutage nach wie vor. Da muss man nur an Tönnies oder sonst was denken, an deutsche Baustellen. Dass sie auch in ihrem Aufenthaltsstatus im Prinzip darauf reduziert sind, dass sie genau so lange hier sind, wie sie arbeiten. Da kann man jeden ukrainischen oder polnischen Fernfahrer fragen, der in seinem blöden LKW wohnt, in den Monaten, wo er auf deutschen und sonstigen europäischen Autobahnen unterwegs ist. Bis hin zu diesen üblen Formen, wo es dann endgültig, wo dann auf einer zart beseiteten deutschen Öffentlichkeit das ein bisschen wie Lohnsklaverei vorkommt. Also alles das gibt's und auch alles das gibt's mehr oder weniger unter den Augen des Staats. Das ist überhaupt in dem Sinne gar nicht historisch vorbei und deswegen sollen wir mal bitteschön aufhören, so zu tun, als ob das ein Missgriff seiner Zeit gewesen wäre. Das war schon so gemeint, wie es gemacht worden ist, und das war erfolgreich. Und wie gesagt, überall da, wo es immer wieder neu geboten erscheint oder opportun, findet es ja auch statt. Mal noch ein paar Bemerkungen zu dem, was ich jetzt schon mehrfach angedeutet habe, naja, eine Karriere haben sie doch gemacht. Manche zumindest, oder viele. Und von dem, sie bleiben bloß vorübergehend, am Anfang durften sie noch nicht mal ihre Familie nachholen und so weiter, das ist immer mehr dem gewichen, wie gesagt, beides, es gibt alles nach wie vor noch, aber eben irgendwann hat sich der deutsche Staat dazu durchgerungen, anzuerkennen, dass das auf Dauer jedenfalls so durchgehend gar nicht aufrecht zu erhalten ist. Aber wozu hat er sich da eigentlich durchgerungen? Auch da will ich, bevor da jetzt gute Laune wenigstens in dieser Hinsicht ausbricht, naja, irgendwie ist es doch immerhin im Großen und Ganzen besser geworden. Und jetzt gibt's Migrationsbehintergrundete, was weiß ich, Blumenhändler, genauso wie Chefärzte, genauso wie Kontrolleure, die einen formvollendet beim Schwarzfahren erwischen. Was ist eigentlich der Inhalt dieser Karriere, die dann, wenn sie ihren krönenden Abschluss findet, darin besteht, dass sie eingebürgert werden? Die hat, auch das hat eigentlich weniger bei den Leuten und ihrem Bedarf einen Grund. Das weniger muss man sogar noch streichen, das hat nicht bei denen seinen Grund, sondern das hat seinen Grund wiederum beim deutschen Staat, der im Umgang mit denen eigentlich was zu Protokoll gibt, praktisch, wenn das als Formulierung gilt. Also der damit was unter Beweis stellt. Auch im Verhältnis zu denen. Er führt an denen vor, und das soll man sich dann auch mal vorführen lassen, dass es Leben als kapitalistisch benutztes Volk, das von dem wird es benutzt, vom Staat, vom Kapital, klar. Aber dass es das, eben weil es das ist, überhaupt bloß gibt, wenn sich ein Staat mit seiner Rechtsgewalt um jedes einzelne Moment dieses ökonomischen Verhältnisses kümmert. Das hat der deutsche Staat auch mal dann in Bezug auf die anerkannt und peu à peu nachvollzogen, dass ihre ökonomische Brauchbarkeit, zumindest wenn sie auf Dauer gestellt sein soll und wie auf Dauer gestellt hier sein soll, es verlangt, dass er sich ihrer politisch annimmt, im Prinzip so, wie er sich seines Volkes annimmt. Das war jetzt wieder total abstrakt, aber es kommt ja gleich die Ausführung dazu. Das geht schon damit los, dass ich mache doch den Vergleich, obwohl ich mich hatte ausreden lassen, aber denk mal an Katar und diese Fußball-Weltmeisterschaft, die es da gegeben hat neulich, und da hat man gelernt, dort ist es nicht nur warm, sondern auf den Baustellen geht es zu, das ist ja die reinste Sklavenarbeit. Das gibt es in Deutschland nicht. Aber was heißt das eigentlich? Ja, da sorgt der deutsche Staat im Wesentlichen dafür, dass es Arbeitsverträge gibt. Wie gesagt, dass es Tausende in guten deutschen Schlachthöfen gibt, bei denen geht es gerade so zu. Das feiern wir als Ausnahme ab. Da gibt es den Investigativjournalismus, der kastelt das dann auch moralisch gut ein. Aber im Wesentlichen ist es ja so. Auch auswärtige Arbeitskräfte haben einen Arbeitsvertrag. Und was da drin steht, an das ist sich zu halten. Und alles andere wäre, wie gesagt, Naher Osten. Was hat man da eigentlich vor sich? Bevor man da jetzt freudig und stolz oder irgendwie sowas ist, hat man zur Kenntnis zu nehmen, so ist es. Das ist offensichtlich die total ohnmächtige ökonomische Rolle, die solche Leute spielen, Arbeitskräfte fürs Kapital. Dass, wenn der Staat nicht dafür sorgt, eigens mit seiner Rechtsgewalt, dass sie dann noch nicht mal in der Lage sind, sich als wirkliche Rechtssubjekte ihren Arbeitgebern gegenüberzustellen und darauf bestehen zu können, dass vereinbarte Rechte bitteschön auch eingehalten und vor allem irgendwie mal in Aussicht gestellter Lohn auch irgendwann gezahlt wird. Das hat man da vor sich. Es ist ein eigenes Werk staatlicher Gewalt zu verhindern, dass Arbeit gegen Lohn in Lohnsklaverei ausartet. Das ist das ist die hervorragende Errungenschaft, der auch die auswärtigen Arbeitskräfte teilhaftig werden lässt.
Es gibt einen Arbeitsstand, es gibt eine Schwarzarbeit, die sind absolut nicht in irgendwelchen Arbeitsverhältnissen, die in irgendeiner Art von gesicherten Lohneinkommen sind. Das ist doch ein Märchen.
Ja, das gibt es eben auch. Das will ich ja gerade sagen, da wo, ich meine, man kann das an den beiden Seiten studieren. Sobald der Staat meint, da kommt es ihm nicht so drauf an, ist der Tod und Teufel, von denen Sie jetzt erzählen. Das leugne ich überhaupt nicht. Aber genau das will ich sagen, genau dasselbe ökonomische Verhältnis kann man eben dann auch daran studieren, dass es den Staat braucht und wie es ihn dann braucht, um das zu verhindern. Dann ist aber auch Lohnarbeit von Auswärtigen wie von Inwärtigen, dann ist sie ökonomisch genau das, Ausbeutung von Leuten, die absolut drauf angewiesen sind und die von sich aus kein Mittel haben, dem Interesse der Gegenseite irgendwas entgegenzusetzen, um ihr eigenes Interesse geltend zu machen. Und sei es, wie gesagt, sei es bloß das, dass der Lohn gefälligst auch gezahlt wird. Also ich glaube, da sind wir uns in dem Sinne überhaupt nicht uneinig. Und diese wüsten Sonderausbeutungsverhältnisse, die unter anderem ja so funktionieren, dass die Leute mit ihrem total unsicheren Aufenthaltsstatus erpresst werden. Ja, da wäre ich ja schön verrückt, wenn ich das leugnen wollte. Nur ich will darauf aufmerksam machen, die sind Produkt haargenau und deswegen auch Bestandteil haargenau des allgemeinen ökonomischen Verhältnisses, was der Staat haben will und was er im Allgemeinen auch penibel regelt. Man soll, also bitte, nicht mit Verweis auf diese besonders wüsten Formen kapitalistischer Ausbeutung, kapitalistischen Umgangs mit Arbeitskräften, nicht aus Versehen da reinrutschen, die Normalform gut finden zu wollen oder verteilen zu wollen. Ich will gar nicht sagen, dass ihr Anliegen war, aber so wollte ich es jetzt nochmal sozusagen sachlich ins Verhältnis setzen. Beides gehört zusammen. Und auf beides passt ein ordentlicher deutscher Staat auf. Und es stimmt nicht, nur um Sie darin zu bestätigen, dass das eine Ausnahme aus einer Vergangenheit wäre oder dass es, wenn es hier stattfindet, auch bloß eine Ausnahme ist, für die keiner was kann und eigentlich nicht dazugehört, sondern so gehört es dazu. Weil vom Interesse des Kapitals nach billigen und immer verfügbaren Arbeitskräften her, von dem Interesse her, gibt es sowieso keine Untergrenze in der Schlechtbehandlung. Keine Untergrenze beim Lohn und keine Obergrenze wie lange stellt man sie in so einen verschissenen Schlachthof rein? Oder auf eine Baustelle oder lässt sie die Autobahn rauf und runter fahren?
Naja, aber die müssen ja wieder antreten können am nächsten Tag, die Arbeiter, oder nicht?
Ja, wem sagst du das jetzt? Tönnies oder was?
Kann man ja nicht ganz so beschissen behandeln, das soll ja nicht wegsterben.
Solange es genug Leute gibt, die dann nachrutschen.
Das ist erstens kontrafaktisch. Das gibt's doch alles, diese Form der Benutzung der Leute, bei denen man denkt, das geht nun gar nicht mehr. Und wer weiß, wie lange sie es aushalten. Und dann werden sie auch verschlissen, wie nichts Gutes. Das gibt's, das hat man zur Kenntnis zu nehmen. Man hat zweitens zur Kenntnis zu nehmen, dass noch nie diese ökonomische Weisheit, aber das kann doch auf Dauer nicht gut gehen, einen Kapitalisten zu irgendeiner Rücksicht gezwungen hat, sondern das war immer bloß staatliche Gewalt. Wenn Arbeiter es geschafft haben, sich dagegen mal auf die Hinterbeine zu stellen, und dann hat sich der Staat eben deshalb leuchten lassen. Aber gerade wegen des Inhalts des ökonomischen Interesses. Produkt der Produktion ist Geld, nämlich ein Geldüberschuss. Der Geldüberschuss verlangt, dass die Arbeit, die man ins Werk dafür setzt, die man anspannt, dafür, dass der Geldüberschuss überhaupt produziert wird, dass die im Verhältnis zu dem möglichst billig ist. Und so sie das ist, verlangt dieselbe Logik, dass es von ihr nicht genug geben kann. Nicht genug in der Zeit, was den einzelnen Arbeiter anbelangt, nicht genug, was die Masse an Arbeitskraft anbelangt. Und das, was sie gesagt hat, das ist das ganze Pflichtgeheimnis. Solange das Kapital genug findet, verschleißt es sie auch ohne Ende. Also bitte erklärt ihr diese vorfindlichen Fakten und sag nicht, das kann aber eigentlich nicht sein. Das wäre nicht gut als Theorie. Das betrifft im Übrigen, das mache ich nur noch als Überriss, das betrifft alle Formen auch der sozialstaatlichen Betreuung der Arbeit. Die zusätzlichen, die migrantischen Arbeitskräftepopulationen, wie gesagt, gar nicht alle, aber so peu à peu und immer mehr auch aufgenommen worden sind. Auch das kann man entweder abfeiern als große Errungenschaft, man kann auch theoretisch nicht sehr haltbar sagen, es muss sein, oder beziehungsweise, was meint man dann eigentlich mit dem, es muss sein? Ja, das sind staatliche Umgangsweisen damit, dass sein Volk als kapitalistisch genutzte Arbeitskraft oder als sein kapitalistisch lebendes Volk in seiner übergroßen, eigentumslosen, nur durchs Kapital benutzte Mehrheit von nichts anderem lebt als von der Benutzung durchs Kapital, aber die zugleich überhaupt nicht ausreicht dafür, dass man es auch überlebt. Deswegen gibt es diesen ganzen gigantischen sozialstaatlichen Überbau und Zusatzbau zu diesem ökonomischen Verhältnis. Von der Rente angefangen über Arbeitslosigkeit, das ist so ein wunderbarer, da schlägt das zu, was ich vorhin gesagt habe. Das Kapital braucht immer mehr Leute, als es gerade gebraucht. Dass es mehr gibt, die von nichts als von Arbeit leben, als diejenigen, die wirklich eine Arbeit haben, das gehört zu einem kapitalistischen Standort unbedingt. Und dass das funktioniert, ist auch so ein Einsatzfeld des Sozialstaats. Da macht er Arbeitslosenkassen, in dem einen Land funktioniert so, in dem anderen so. Aber immer muss er sich darum kümmern und kümmert sich darum, dass diejenigen, die gerade nicht benutzt werden, nicht gleich sterben, weil sie gerade so ihre eigene Nützlichkeit fürs Kapital haben, als dieses Reservoir eines im Prinzip unbeschränkten und durch nichts beschränkt sein dürfenden Bedarfs. Diesen Widerspruch, den hat er sie ja ins Land geholt, dass der gut funktioniert. Nicht nur, dass es gerade mal die gibt, die man unbedingt braucht, sondern dass es mehr von denen gibt, als die, die man gerade nur unbedingt braucht. Dann hat er aber auch, und das macht er auch denen gegenüber geltend, das erkennt er glatt auch an denen an, dass auch die auf Dauer als Zusatzarbeitskraft nur tauglich sind, wenn er sich ihrer politisch, rechtlich, sozialstaatlich annimmt. Das Leben als Volk von der Benutzung durchs Kapital geht überhaupt nur, wenn dieses Volk zugleich das Objekt und der Adressat staatlicher Betreuung ist. So unselbstständig, so ökonomisch elend, wenn man so will, mittellos, sind die genauso wie ihre auswärtigen Zusatzkollegen, die sie dann gar nicht als ihresgleichen anerkennen, sondern sagen, wo kommt die ihr rein? Und darin liegt zugleich, aber da mache ich jetzt erstmal Schluss, darin liegt zugleich der riesige Widerspruch. Da muss man ihn dann suchen, von dem ich vorhin geredet habe. Der ökonomische Inhalt, Staat unbedingt geteilt, des Bedarfs nach auswärtigen Menschen, das ist der des Kapitals nach im Prinzip unbeschränkt verfügbarer Zusatzarbeitskraft. Zugleich geht das gar nicht ab. Zugleich lebt so ein Volk schon als Volk noch ohne Ausländer. Einfach nur in diesem ökonomischen Verhältnis, sondern weil es das ist, braucht es überhaupt einen Staat, der sich um diese Leute als sein Volk kümmert. Und da würde es jetzt weitergehen, aber jetzt müsst ihr mal kommen. Kann man euch denn davon abhalten zu gehen, wenn ich einfach weiterrede? Oder?
Ich wollte fragen, ich habe die Frage. Ist dieser ökonomische Bestandteil das Thema des Abends, das worum es heute geht? Gibt's dann,
jedenfalls der erste.
Ja. Und da wollte ich sagen, die Zeiten, die haben sich bald geändert vom ersten, also für Arbeit, die man geholt hat seit 50 Jahren, haben sich die Zeiten, jetzt ist andere Zeit. Sieht alles anders auch für mein Verständnis.
Also, ist das verstanden worden? Akustisch oder soll ich das wiederholen? Also, vor allem der zweite Teil hat gelautet, die Zeiten haben sich doch seit den 50er Jahren ganz schön geändert, oder?
Ja.
Jetzt wollte das will ich nur zum Teil dementieren. Ich wollte gerade jetzt mit dem letzten Teil, zumindest habe ich es ja angedeutet, mal versucht haben, so etwas Ähnliches zu charakterisieren, wie ein Verhältnis von dem, was sich geändert hat, zu dem, was gleich geblieben ist. Und einfach, sagen wir mal, mit Verweis darauf, dass es die Angabeabkommen alter Art nicht mehr gibt, womöglich mit Verweis darauf, dass eine ungarische Arzthelferin nun wirklich nicht mehr in einem ungarischen Viertel oder sowas lebt, sondern sonst wo, wo sie sich die Miete leisten kann. Und an was für Veränderungen man da denken mag. Ja, im Ruhrgebiet, da stehen die Türken nicht mehr an den Hochöfen. Warum? Weil es da keine Hochöfen mehr gibt. Und Opel hat es jetzt ja wohl auch zugemacht, schon vor einer ganzen Weile. Ja, alles Mögliche hat sich geändert, aber man soll, das ist mein, darauf möchte ich drängen, man soll mal über die Veränderungen, die nicht zu leugnen sind, die, das, was in den Veränderungen gerade gleich geblieben ist, nicht übersehen. Und ich wollte sogar noch weiter gehen, und jetzt kommt wieder so eine Logelei. Die Veränderung gibt es gerade wegen dem, was gleich geblieben ist. Oder deswegen, was gleich geblieben ist. Weil sich an dem grundsätzlichen Verhältnis das deutsche Volk in seiner eigentumslosen Masse lebt ökonomisch von seiner Benutzung durchs Kapital, was unterstellt, dass das Kapital erfolgreich akkumuliert und gegen seinesgleichen in der ganzen Welt konkurriert. Und gerade weil es das ist, kommt es in diesem ökonomischen Dasein überhaupt nicht aus, ohne dass sich eine Staatsgewalt, eine ganze echte, dicke, fette Staatsgewalt mit, ich weiß nicht, einem Dutzend Ministerien oder so, seiner annimmt und es von hinten bis vorn in diesem ökonomischen Verhältnis betreut. Rechtlich, sozialstaatlich, bis hin dazu, dass den Leuten erlaubt wird und dass sie dazu angehalten werden, Formen des Freizeitlebens zu finden, sei es in einer Moschee, die sind ja auch zugelassen, oder sei es in einem Kegelclub, die sich sein etwas ödes ökonomisches Dasein dann doch zurechtzulegen, als letztlich geht es um mich. Und gerade weil das so ist, weil das Kapital in seiner Konkurrenz, in deren Grundbestimmungen bleiben gleich, und gerade weil die gleich bleiben, gibt es immer wieder neue Anforderungen. Dann machen sie eine IT-Revolution. Und da braucht man keine analphabetischen Südanatolen mehr, sondern total gebildete Inder. Dann muss man sich das zu eigen machen. Wir brauchen Inder, sind wir für die attraktiv? Aber kommen denn auch die Richtigen? Und was ist mit unseren eigenen? Und dann wird, dann gibt's, das sind ja nicht einfach Moden, sondern das sind die Konjunkturen des Kapitals, das schafft die in seiner Konkurrenz. Und dem geht der Staat nach, und da hat er immer viel zu tun. Und da hat er immer, gerade auch in dem Herumjustieren, in diesen Fragen, was genau und wie viel brauchen wir an Zusatzarbeitskraft. Da hat er immer viel zu tun, da gibt es immer viel Neues. Aber wie gesagt, das gibt es immer deswegen, weil es gleich bleibt. Es gibt doch diesen, von wem ist das, von Tancredi da in dem Roman, diesen Spruch. Servogliamo. Wenn wir wollen, dass alles gleich bleibt, dann muss sich alles ändern.
Also ich habe das Gefühl, wenn dieser was sagen kann, die Nachkriegszeiten, die sind, wenn man das Land aufbauen will, hat man Arbeitskräfte geholt. Und heute die Migration oder Einwanderung, was man nennt, was nicht den Unterschied da, variiert das hin und wieder. Das ist nicht wegen Arbeit, das ist andere Migration, was ich mit Einwanderung, das vertauscht man, kann man sagen, ist ähnlich das Gleiche, dasselbe ist das nicht.
Das Erste bleibt, jetzt verstehe ich auch, ich wiederhole es nochmal für alle, akustisch verständlich.
Also die neue Zeit.
Ja, die neue Migration, die ist doch keine Arbeitsmigration,
Einwanderung.
Sondern was ist sie denn? Jetzt wollte ich, oder nicht wollte, sondern ich beharre weiter drauf, dass das, was ich als, das ist der Kern von Einwanderungsland. Und das ist im Übrigen auch die Identität aller kapitalistischen Einwanderungsländer. Bei allen historischen und geografischen und politischen und kulturellen Unterschieden. Und die Franzosen haben ein wunderbares Kolonialreich in ihrer Geschichte, das ist ein bisschen dezimiert worden. Und die Amis waren immer schon eine Einwanderungsnation und so weiter, also die USA und so weiter und so fort. Und bei Deutschland ist es gelaufen, wie es bei Deutschland gelaufen ist. Aber was den politökonomischen Kern anbelangt, dessen, was eine kapitalistische Nation zu einer Einwanderungsnation macht, daran, das bleibt gleich. Es ist der Bedarf akkumulierenden Kapitals nach Arbeitskraft, die als Ressource nicht auf das beschränkt sein darf, was sich innerhalb der nationalen Grenzen so findet und wie gebärfreudig da das Volk ist. Das ist so und das bleibt so. Und an das heftet sich, oder im Verhältnis dazu gibt es inzwischen eine Migration, die viel prominenter politisch ist und auf die sich aller Unmut richtet und fokussiert. Und zwar nicht nur aller Unmut in Sachen Migration, sondern man kann ja, es gab ja dieses nette Ding da mal, diese Comedy im Fernsehen, wo einer gesagt hat, wie viele Schritte braucht ein AfDler, um von einem beliebigen Thema zu illegaler Migration zu kommen. Migration ist der Kippspinner, der Sündenbock, wenn man so will. Das ist die Mutter aller Probleme, wie der Seehofer mal gesagt hat. Das ist ein anderes Thema. Da wäre die Frage, wo kommt die eigentlich her? Was ist das? Was ist das Verhältnis, was der Staat zu dieser Migration einnimmt? Aber auch da will ich jetzt erstmal bloß so viel sagen. Kaum widmet er sich der mit viel, inzwischen mit sehr viel
abschieberischer und abhalterischer Wert bis hin zu den Gemeinheiten an den europäischen, an den südost- und südeuropäischen Außengrenzen. Aber kaum sind sie im Land, nimmt er sie sofort unter einen doppelten Blick. Wenn sie schon mal da sind, womöglich taugen sie ja dann doch für den Bedarf, der nie abschließend zu stillen ist, nämlich der nach Zusatzarbeitskraft. Und siehe da, er wird fündig und er verbiegt sich und macht Gesetze, die versteht, für die braucht es eine eigene Riege von Anwälten, um überhaupt durch die durchzusteigen. Und dann gibt's alles. Aber nochmal, das macht eigentlich wiederkenntlich. Gerade das, ich habe ja am Anfang drüber geredet, das Sortierungsbedürfnis zwischen dieser unerwünschten Migration, die man nicht nur irgendwie, sondern die man demonstrativ brutal bearbeitet, und dem, was an Migration regulär und ökonomisch erwünscht und gebraucht stattfinden soll. Gerade an der Dringlichkeit, da mal einen Unterschied reinzubringen und an der Gewalttätigkeit, mit der dieser Unterschied überhaupt nur festzumachen ist, merkt man, dass es nicht aufgeht, zu sagen, früher gab es das und heute gibt es doch mehr so das.
Also mein Gefühl, wenn
und modernen Varianten, also aktuellen Variante, am besten lassen wir die erst gar nicht rein, sondern sammeln sie in irgendwelchen Zentren in angrenzenden Ländern und machen genau da das, was du entwickelt hast. Nämlich gucken, wen kann man brauchen und wer gehört auf keinen Fall hierher. Also der Sortierungsgesichtspunkt bleibt doch.
Also mein Gefühl ist, wenn ich sage, das hat nicht den ökonomischen Aspekt mehr. Die Einwanderung hat mit politisch, gesellschaftlichen Problemen zu tun. Das ist der Schwerpunkt. Ich glaube, jeder normale Bürger des Landes empfindet so, da sind keine Ökonomen, die sich mit Zahlen, mit sonstigen Sachen auseinandersetzen. Sie sehen nur Massen von Menschen, von überall her. Und ich glaube, die Sorge, die viele umtreibt, und ich glaube, es ist soweit, dass Deutschland als Land hat eigene, kann sich nicht mehr identifizieren, hat eigenes, das ist verloren gegangen. Früher war nicht bis wie viele Jahre, war modern in seiner deutschen Leitkultur. Jetzt spricht keiner mehr von, weil deutsche Leitkultur ist, wie sagt man, abhanden gekommen. Die kommen nicht wieder.
Schön wär's, das Land hat. Das zum Ersten. Das Zweite.
Hat eigene Identität verloren.
Ja, wie gesagt, schön wär's. Nichts ist als Beweis schärfer dafür, dass diese Identität so lebt wie nie zuvor. Wie das Gejammer, sie könnte verloren gehen. Wenn irgendwas zeigt, dass in Sachen Identität alles gesund ist, dann ist es dieses Gejaule. Weil das ist jetzt eine gemeine Replik gewesen oder so. Aber was ich damit sagen will, ist, das, von welchen, von, Sie zitieren das einfach so. Ja, der normale deutsche Bürger, der hat das Empfinden, dies und das. Gegen das Empfinden wollte ich ein bisschen was gesagt haben. Ich wollte vor allem gegen den Standpunkt was gesagt haben. Und das Problem, überhaupt darin ein Problem zu entdecken, das unterstellt überhaupt den diesen Standpunkt, über den habe ich jetzt noch nichts gesagt, aber es ist jedenfalls der Standpunkt, wir sind nicht einfach das, was wir ökonomisch sind. Da nehme ich nichts von zurück. Das deutsche Volk, das ist in seiner Masse, ist es angewendete Arbeitskraft. Und in einer eher geringen Minderheit ist es die eigentumsschwere Anwenderschaft von Arbeitskraft. Da haben sie erstens wenig Gemeinsamkeit und zweitens viel Gegensatz. Und bei alledem und in Bezug darauf gibt es offensichtlich den Standpunkt, das ist gar nicht die ganze und jeden, noch nicht mal die eigentliche Wahrheit, sondern die wäre jenseits aller ökonomischen Gegensätze, jenseits dessen, was wirklich die Verhältnisse bestimmt, in denen man lebt, wäre man vor allem Deutscher. Dem wäre mal nachzugehen. Ich wollte schon vorhin mal angedeutet haben, dass das eine furchtbar abstrakte Stellung zu allem ist, vor allem zu sich selbst. Leute, denen gehört noch nicht mal die Wohnung, in der sie wohnen, weil die gehört irgendeinem Hausbesitzer und sie zahlen jeden Monat nur Miete. Kaum kommt ein Ausländer um die Ecke, tun sie so, als ob das ganze Land gehört. Und fürchten sich davor, dass er das Messer zückt und ihnen ihren Zahnarzttermin und ihnen ihre Identität wegnimmt. Was ist denn das? Und dass man das zitieren kann, dass man sagen kann, ja, die meisten Deutschen, der normale Bürger empfindet das so. Das ist weder eine Erklärung von so einem Standpunkt, noch halte ich das für eine Rechtfertigung davon.
Da fürchte ich mich, ich habe da ein anderes Standpunkt. Ich sage, ich habe es gelesen, zufällig, da habe ich andere Meinung dazu. Hat man eine Werbung, gab es einen Artikel, bevor Bulgarien und Rumänien zur EU aufgenommen worden ist, hat man gesagt, auf die Leute hat man Garantie gegeben, die sind fleißig, die werden deutsche Wirtschaft unterstützen mit Arbeit und so. Wir leben, ich kenne Bulgaren, Rumänen und ich weiß, was sie tun. Das heißt, also ich sage so, weil ich unter normalem, oder normalem Bürger mich bewege und alle Schichten, die sind eine Konkurrenz so bei Flaschensammlern, eigene, selbst Unternehmen. Die haben keine Arbeit, die haben nicht mal Recht auf welche Leistung, die hängen nur ab. Die sind im Lande da, haben keinen Status, weil die keine Arbeit haben, naja.
So, und für alle anderen, akustisch wieder die Wiedergabe, Bulgaren und Rumänen, da hat man gedacht, die sind fleißig, aber jetzt sammeln sie vor allem Flaschen.
Ja, die Wahrheit, die Realität des Handels.
Ja, aber wofür oder wogegen spricht das?
Weil die Politik, die Politik ist nicht von mir, hat die Werbung gemacht, die ärmsten Länder von Europa hat man zur EU aufgenommen, mit Vorbehalt. Im Nachhinein hat man zugegeben, dass das ein Fehler gewesen ist. Und da hat man dem Volk quasi schmackhaft gemacht, die Leute, die werden, das ist Bereicherung für unsere Wirtschaft, die werden fleißig arbeiten, in die Arbeitswelt kommen. Ist nicht der Fall. Jetzt gibt's Ukraine-Fall. Da ist auch groß. Da hat man die Leute aufgenommen. Die Leute sind nicht in der Arbeitswelt. Die bekommen Leistung. Leute regen sich drüber auf.
Hören Sie mal auf, über Leute zu reden, die sich aufregen.
bleiben Sie doch einfach mal dabei, das weiß ich, dass sich irgendwelche Leute aufregen. Das brauchen wir jetzt nicht als immer zu wiederholen.
Nee, ich sage noch mal.
Jetzt sagen Sie mir mal bitte, Entschuldigung, jetzt sagen Sie mir mal bitte, was diese Beobachtung zur imperialistischen Eingemeindung Südosteuropas, zum Beispiel Bulgarien und Rumänien, gehört ein Beifang an mobil gemachter totaler Armut. Was diese richtige Beobachtung eigentlich jetzt an dem Urteil, was ich versucht habe darzulegen, kritisieren oder in Zweifel ziehen oder dem hinzufügen soll oder so. Und nochmal bitte, kommen Sie mir nicht mit dem deutschen Volksempfinden, das kenne ich.
Ja, ich höre nun Menschen zu und da hört man die Ukrainer, das macht Politik. Ich weiß nicht, warum sie gemacht haben, nachher wollten sie Rückzieher machen und den ukrainischen Leuten das Bürgergeld wieder entziehen, weil die meinten, die haben da sich zu viel versprochen. Im Vergleich sagt man zu Polen, da arbeiten viel mehr Ukrainer, die sind im Sozialsystem angekommen. Es ist kein da sonst wie große Untermenschen. Ich bin da in dem Land nicht gewesen, aber vom Hören sagen. Und hier höre ich, oder beobachte ich, da ukrainische Leute stellen sich unter armen, obdachlosen Menschen in die Schlange, greifen Klamotten und Lebensmittel ab, die wissen nicht, was sie da nehmen und von sagen Hören, die sind gesehen worden, die machen zum Geld, die verkaufen. Die verkaufen die Ware. So viel zu sozialem Gefühl.
Diese
das ist Realität.
Ja, diese Völkerkunde von unbrauchbaren Ausländern, die habe ich jetzt verstanden. Ich will nur noch ein was Generelles dazu oder. Wolltest du dazu was sagen?
Nee, ich wollte zu dem anders anknüpfen, wo du aufgehört hast.
Ja, okay. Dann will ich dazu nur noch mal was Generelles sagen. Bemerken wenigstens alle anderen, erstens dieses Moment von Unredlichkeit, sich auf das gesunde Volksempfinden zu berufen, um das eigene Argument, was dasselbe ist, irgendwie stichhaltig zu machen. Das fällt im Übrigen unter sowas Ähnliches wie Schlagwort. Das ist mir scheißegal, wer auch noch irgendeinen falschen Gedanken denkt. Beziehungsweise dann habe ich umso mehr zu tun, das zu kritisieren. Das ist mal das. Das Zweite. Die wüste Art, wie einfach genau das argumentlos weggewischt wird, wofür ich die ganze Zeit argumentieren wollte, nämlich die Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum, das ist nichts, was den Leuten, auch den Deutschen, was den Deutschen nützt und was den Deutschen gehört. Das gehört deutschen Kapitalisten und der Deutsche, das deutsche Volk, ist das Arbeitsvolk. Das lebt davon, dass es dafür nützlich ist. Und das heißt, dass es sehr elend davon lebt. Und elend jetzt nicht in irgendeinem moralisch abgefahrenen Sinne, sondern in dem Sinne elend, dass es ein nochmal, das ist überhaupt nicht auskommen, ohne dass es dabei von hinten bis von 24/7 von der deutschen Staatsgewalt betreut wird, dass es das überhaupt aushält.
Das wird einfach weggewischt und dann wird mir nichts wird dazu gesagt, sondern es wird diese Leier wieder aufgetischt. Man hat dem Volk erzählt, die wären nützlich für die Wirtschaft, was dasselbe sein soll wie für euch. Und dann hat sich das nicht rausgestellt und es ist doch klar, die Leute, dann können sie es nicht mehr verstehen. Das ist sachlich ist das verkehrt. Sachlich dreht es alles auf den Kopf, was das wirkliche Verhältnis des Otto-Normalbürgers erstens zu dem Wirtschaftswachstum in dieser Republik ist, zweitens zu den anderen, die ihm, zu den Ausländern, die ihm da vor die Nase gesetzt werden, die ihm deswegen vor die Nase gesetzt werden, weil sie genau so welche sind wie er. So, basta. Und entweder dazu, dagegen gibt es mal ein Argument im Sinne des Versuchs einer Widerlegung oder auch nicht. Und einfach Standpunkte immer wiederholen, das ist auch ermüdend.
Also ich würde gerne zwei Sachen zu dem sagen, was du vorhin gesagt hast. Erstmal zu dem letzten Punkt. Du hast zitiert, dass es Leute gibt, die sich irgendwie an die in sehr armen Zuständen leben und sich in Schlangenstellen irgendwie, wie hast du das genannt, sich irgendwelche Sachen abgreifen und ähnliches. So, ich wollte einfach mal sagen, der Redner hatte ausgeführt, dass die Leute, die herkommen, ob sie nun damit Erfolg haben oder nicht, und die Leute, die hier leben, leben für ein Kapitalwachstum, wo die Leute nur dann eingesetzt werden und an Geld kommen, wenn sie sich für dieses Interesse nützlich machen. So, das heißt umgekehrt, dass es haufenweise Leute gibt in Deutschland oder, wie du gesagt hast, in Rumänien und Ungarn, die vielleicht für diesen Zweck nicht für nützlich befunden sind und insofern über kein Geld verfügen. Die sammeln sich dann in Suppenküchen, die sammeln sich dann von mir aus auch an Kleiderausgaben oder ähnlichem, an sozialstaatlichen Einrichtungen. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ich weiß gar nicht, was du gegen die Leute redest. Das wirft doch nur einen Blick auf die Zustände und dass man nur an Geld kommt, wenn man dienstbar ist fürs Kapital und sonst hat man keins. So, und wenn die Leute sich dann anschließend in Schlangen an Suppenständen und Kleiderausgaben tummeln, dann sollen sie es doch, es ist mir doch egal, ob es ein Ungar ist oder ein Deutscher oder sonst wer, der sich da hinstellt, die sind alle arm. Mir ist es ehrlich gesagt schlupf, wer das macht. Ich weiß gar nicht, warum man dafür irgendeine Seite Partei ergreifen will. Und das wäre das zu deinem Zeug dann in Suppenküchen. Da wollte ich noch zu dem Punkt, was mit der deutschen Identität sagen. Warum sollte das ein erstrebenswerter Zustand sein? Die deutsche Identität, dass man sich in der Deutschland heimisch fühlt, dass man über alle Funktionen, die die Leute in diesem Staat haben, hinweg sich als Deutscher fühlen soll. Das ist doch etwas, was der Staat von seinen Bürgern wünscht, weil er von allen, egal ob sie Vermieter sind, ob sie arbeiten gehen, von all denen möchte, dass sie diesem Deutschland, für dieses Deutschland nützlich sind und für dieses Deutschland funktional sind. Ansonsten gibt es doch diese Gemeinsamkeit der Deutschen überhaupt nicht. Es ist doch, der eine ist Fabrikbesitzer, der nächste arbeitet für ihn. Die stehen in einem total gegensätzlichen Verhältnis zueinander. Der eine ist Mieter, der andere ist Vermieter. In diese ökonomischen Funktionen eint die doch überhaupt nichts. So, von daher, das, was du als erstrebenswert ansiehst, das sehe ich auf der ganzen Linie nicht.
Ich habe hier rausgelesen, dachte ich, Profil, weiß nicht, ob ich da was falsch verstanden habe. Das ging, steht hier drinnen, alles über die Deutsche, dass sie sich die Heimat zurückgewinnen, steht hier drinnen. Ich habe hier rausgelesen. Und also müsste man blind sein. Ich sehe das, bin ich rassistisch, bin ich ausländerfeindlich, ich begrüße jeden Ausländer, egal woher er kommt. Es kommt darauf an, wie er menschlich charakterlich ist. Für mich, ein Mensch ist ein Mensch. Nur,
genau, jetzt kommt
es. Ja, ein Moment. Wir haben einen deutschen Politiker gehabt, der sagte, Islam gehört zum Deutschland. Da hat er im Nachhinein wollte er zurücknehmen, sagte, nee, das stimmt nicht. Und wenn ich die Geschichte kenne, das ist mir neu, dass Islam gehört zu Deutschland. Jetzt gehört aber, man sieht viele, ich lebe selber mit arabischen Leuten umgeben, die arbeiten als Jury-Leute ohne Deutschkenntnisse, brauchen sie nicht, wird hier heute nicht verlangt. Und die Ukrainer, tut mir leid, die würden mit ihrem reden, von Mensch zu Mensch. Aber die kennen kein deutsches Wort, interessiert die auch nicht. Es tut mir leid. Die wollen nicht, sich nicht integrieren. Die wollen mit Deutschen nichts zu tun haben. Das ist eine neue Gruppe, die sich ausgibt.
Da musst du doch sehr viel früher ansetzen. Wenn du sagst, Mensch ist Mensch, unabhängig davon, woher er kommt, da musst du dir doch mal die Gedanken machen darüber, wer überhaupt diesen Unterschied macht. Wer hat überhaupt das Deutschsein durch die Bürgerinnen und Bürger gebracht? Das ist mit Gewalt passiert, genauso wie es in jedem anderen Staat passiert ist. Und es ist doch überhaupt gar nicht, mir ist es doch scheißegal, ob eine Person in der Straßenbahn dieselbe Sprache spricht wie ich. Das, außer ich möchte die Person kennen, aber dann befasse ich mich damit. Ja. Das ist kein Englisch, aber wenn ich keinen Bock habe auf die Person, ist mir doch scheißegal, was der. Am liebsten würde ich in der Straße überhaupt gar keinen verstehen. Aber das ist doch kein Politikum. Das Politikum, das, was einen verbindet, ist doch nicht irgendeine passende Staatsgewalt, die einen sagt, du bist jetzt Deutscher, weil nur der deutsche Staat macht, dass du Deutscher bist. Und der österreichische Staat macht, dass du Österreicher bist und so weiter. Das ist doch nicht das, was irgendwie zum Kampfbegriff sein sollte und irgendwie. Das sind jetzt die Ausländer, die machen so etwas und der deutsche Arbeitgeber, der dieselbe Nation hat, dieselbe, angeblich dieselbe Kultur hat, und dann, den ich zwar in der Bahn verstehe und mit dem ich vielleicht sogar irgendwie auf dem Dorf ist und möglicherweise ein Bierzelt hocke, die Person verbindet, also von der Person trennt mich noch sehr viel mehr als von der Person, die zwar kein Deutsch spricht, aber im selben scheiß Arbeitsverhältnis lebt wie ich, der zum selben blöden Riesenkonzern Miete überweisen muss, der denselben beschissenen Schulweg durchmachen musste wie ich, der in derselben Machtlosigkeit sich befindet wie ich. Das ist doch nicht die Sprache, die Kultur und das Christentum, was uns angeblich alle verbindet, was übrigens auch von der Staatsgewalt überhaupt erst aufgezogen wurde, dass es existiert und durch Massenmorde und ähnliches und Kulturverdrängung es jetzt gemacht wurde, dass hier Christentum
herrscht. Mach mal halt, also.
Das ist das Politikum. Die Nation, die Sprache oder ähnliches, das ist einfach von der Staatsgewalt, die Menschen aufzunehmen.
Ich glaube, man ist jetzt, also man soll das Reag mal sagen, was ihm eingefallen ist.
Ich bin selber mir platt, wie wo es unter Menschen Ausgrenzung gibt, ja. Weil es Konkurrenz gibt. Da sagen sie, die sind Bio-Deutsche, die sind Ex-Deutsche und dann kommen Ukrainer, weil sie alles ignorieren, die boxen sich durch, die bilden eigene Stamm, kommt keiner gegen an, weil die alle mit nicht Deutsch sprechen schon und dann kommt der Rest. Ja, und übrigens, okay, hier steht auch was, ich habe hier herausgegeben zur Diskussion, weil ich mir dazu gelesen habe.
Das haben Sie alles ein bisschen missverstanden. Aber das gibt es auch als Artikel, das können Sie nochmal in Ruhe nachlesen. Das ist genau andersrum gemeint. Was ich zu ihm sagen wollte, also zu meinem Vorredner, es ist sogar noch ein bisschen schlimmer. als, wie gesagt, vielleicht ist das der Punkt, an dem man dann Frag ansetzt. Es ist sogar ein bisschen schlimmer, als dass die nichts verbindet. Diese sozialen Charaktere, an die du denkst. Dieser Fimmel mit Identität ist nämlich nicht bloß ein Fimmel. Er ist ungute, theoretisch unhaltbare, moralisch ins Gemeine tendierende, politisch fatale Reflex auf eine wirkliche Gemeinsamkeit. Du hast die einerseits immerzu angesprochen, aber dann wieder weggemacht. Vielleicht muss man jetzt über die mal reden. Und das war dieser Endpunkt, an dem ich, oder das Ende meiner längeren Rede, an dem ich die Diskussion eröffnet hat, der Frag wollte da anknüpfen. Mach das doch bitte mal.
Ja, die Anknüpfung hast du eigentlich schon ausgeführt in die Richtung. Ich reduziere mal das, was ich sagen wollte, auf eine Lesefrucht von heute Morgen. Heute Morgen in der Süddeutschen Zeitung habe ich auf zwei aufeinanderfolgenden Seiten in der SZ, Papierausgabe, Seite 4 und 5, zwei Artikel gefunden. In dem ersten Artikel wurde die Ministerin Baas zitiert, die sagte, wir sind dafür, die Einwanderungskriterien zu erleichtern. Das soll schneller und flüssiger gehen. Das ist die Abteilung, die er schon abgehandelt hat. Auf der nächsten Seite habe ich einen Artikel gefunden, in dem der Herr Dobrindt, unser Innenminister, gesagt hat, wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Migranten, Klammer auf, Flüchtlinge, Klammer zu, härter und schärfer ausgegrenzt werden. So, das ist eigentlich das Thema, was du jetzt angeschnitten hast. Da wäre die Frage, was ist das eigentlich für ein Standpunkt, der dahinter verbirgt, hinter dem, was Dobrindt da macht? Eine kleine Fußnote. Der Gedanke, auch bei den, ich nenne sie mal Flüchtlingen, würde so etwas wie ein Selektionsgedanke vorherrschend sein, der heißt, wer kann hier bleiben und wen brauchen wir für die Arbeit und wen können wir nicht brauchen. In dem, was heutige Flüchtlingspolitik, was auch der Dobrindt gesagt hat, erkenne ich erstmal nur einen Gesichtspunkt. Die Grenzen zu abschieben. Und der andere Gesichtspunkt, der scheint mir allenfalls der letzte nachgelagerte Gesichtspunkt zu sein, nämlich dann, wenn es tatsächlich Flüchtlinge hier geschafft haben, längere Zeit sich einen Aufenthalt zu organisieren, legal oder illegal, und dann eine Arbeit gefunden haben und die Arbeitgeber sagen, nee, den brauchen wir, den kannst du nicht abschieben.
Also vorherrschend wollte ich nicht gesagt haben. Ich wollte aber sagen, dass sie das noch nicht mal selber durchhalten. Das ist so unerbittlich. Dieser erzkapitalistische, dein letztes Beispiel, dieses erzkapitalistische, den kann ich doch gut gebrauchen, dann will ich ihn aber auch haben. Und dann werden oberfränkische Bäckermeister humanistisch. Ob die deutsche Politik da jetzt, wie gesagt, da hast du zu Recht bemerkt, da hat sie eine neue Gangart eingelegt. Man hat gesagt, da lässt sie sich viel weniger als bisher, lässt sie sich da irgendwas abkaufen. Eine angefangene Integration ins deutsche Arbeits- und Sozialwesen als Grund dafür, es mit dem Abschieben mal ein bisschen sachte angehen zu lassen, das kommt jedenfalls für die neue Regierung nicht mehr in Frage. Nur merkst du eben, von daher wenn das so rübergekommen ist, dann war das falsch. Aber dass es den Gesichtspunkt gibt und dass es dann bis hin zu solchen Verstrickungen, dass irgendwelche deutschen Stadtteile oder Dorfgemeinden, die wollen sich ihrem Pfarrer nicht wegnehmen lassen. Selbst sowas kommt ja wohl vor von irgendeiner Ausländerbehörde. Das belegt, nur dafür sollte das stehen, dass diese These, die da vorhin vertreten worden ist, früher war es das eine und da hat der Staat sich so gestellt und jetzt ist es quasi nur das ganz andere und die wären aber auch so schwer integrierbar und so weiter, das wiederhole ich jetzt nicht alles, um nichts zu provozieren. Dem wollte ich dieses Dementi entgegenhalten.
Was mal gerade nochmal zu dem Punkt, weil ich finde, dass die aktuelle Politik, das ist schon richtig, was der Fred von Dobrindt von mir aus zitiert hat. Und wieder, ich sage jetzt mal, mit härteren Bandagen, die Leute gleich schon vor der Grenze gestoppt werden. Gleichzeitig sagt dann sofort einer von den Wohlfahrtsverbänden und im sonstigen öffentlichen Getöber, ja, und woher kriegen wir dann die Pflegekräfte und übrigens auch der Fachkräftemangel, das können wir jetzt nicht dem Trump überlassen, dass all die IT-Fachleute und so weiter jetzt in die USA gehen. Also ich finde, dass dieser Gesichtspunkt nicht jetzt einfach abgeschnitten ist. Das kann ja auch gar nicht sein.
Richtig. Und wo, also was noch nicht geleistet ist, das ist, und darauf hat Frerk ja auch hingewiesen, mit diesem da steht das und eine Seite später steht halt da das. Das ist, dass man sich mal bemüht, darum zu kapieren, dass in diesem Obwohl ein Weil steckt. Dass das zwei gegensätzliche Arten sind, sich auf auswärtige Bevölkerung zu beziehen. Die verstehen sich überhaupt nicht. Die kapieren sich selber eher als Standpunkt vereinseitigt in einem Kulturkampf. Ich wollte am Anfang mit meiner Vorrede darauf hinweisen, gerade das, dass es den immer gibt, gerade das, dass diese, ich nenne es jetzt mal xenophobe Seite, also wobei phob, die haben eher keine Angst vor Ausländern. Also wer auf die mit Molotow-Cocktails losgeht, der hat eher keine Angst vor einem Asylbewerber. Aber wurscht, jedenfalls, ihr wisst ja, was gemeint ist, diese hasserfüllte Seite gegenüber Fremden, die gehört dazu, nicht nur, dass es die phänomenal gibt, also als Phänomen nun auch mal gibt, sondern das ist bloß die andere Seite. Das will ich behaupten. Wir finden uns jetzt immer noch auf der Stufe der Behauptung, aber die muss man gut fassen. Das ist bloß die andere Seite davon, dass die Nation, insofern sie kapitalistisch beieinander ist, einen nicht abschließend zu bedienen Bedarf nach den Auswärtigen hat. Das muss man irgendwie kapieren. Und ich will wenigstens mal, wenn ihr mich noch kurz lasst, wie gesagt, man könnte ja auch.
Dürfte ich noch kurz sagen, weil das ist auch. Ja, es gibt heute der siebte, ich sage zweite Jahr, nach der Massaker.
Das Thema machen wir nicht.
Ja, nein, das ist das. Vom Bahnhof steht ein Wagen mit Bildern aus Gaza. Das andere Thema wird ausgeblendet. Da war heute eine kleine Gruppe auf dem Marktplatz. Da wird eine aggressive Propaganda gemacht. Jeden Samstag vom Bahnhof.
Da würden Sie sich nicht bei mir beschweren. Ich habe die Polizei auch schon gefragt. Ja, genau, aber dann gehen Sie doch dahin.
Einen Moment. Wir sind hier freie Meinung.
Nein, sind wir nicht.
Achso, hier ist man auch falsch. Ja. Oder überall ist man falsch.
Nein, es wird verboten.
Entschuldigung, darf ich was
zu sagen? Ja. Jetzt bin ich komplett
Deutsch ist nicht meine Muttersprache, deswegen bitte ich ein bisschen Geduld. Ich wollte nur sagen, dass eine Diskussion zu gewinnen, ist etwas anderes, als Menschen für sich zu gewinnen. Und wir sollten nach Wegen suchen, den proletarischen Internationalismus zu verbreiten.
Gut, das habe ich, da habe ich mich heute an letzteren habe ich mich tapfer abgekämpft. Wenn auch vielleicht nicht gut. Aber ich wollte schon das eigentlich die ganze Zeit sagen. Weil die Deutschen nichts anderes sind als Proleten, ökonomisch gesehen. Bleiben Sie nicht unter sich, erspart Ihnen Ihr Kapital und Ihr Staat nicht die Begegnung mit ökonomisch gesehen Klassenbrüdern, die Sie zwar nicht in Ihrer Eigenschaft als Proleten, aber in Ihrer Eigenschaft als Deutsche nach Herzen verachten. Da ist man schon wieder bei der Frage, wie gehört beides zusammen? Dass der Redner da hinten, der hat, wie gesagt, ich fand das einerseits in Ordnung. Er sagt, wir Deutsche und Identität und außerdem sind wir das christliche Abendland, manchmal räumen wir ein paar Juden aus, aber irgendwie insgesamt sind wir sehr kulturvoll. Da wird eine Identität beschworen, die abstrahiert brutalstmöglich von den ökonomischen, nicht nur Unterschieden, sondern darauf hast du ja beschrieben, Gegensätzen zwischen denen, von denen ich heute habe andeuten wollen, dass es Klassengegensätze sind. Das ist das eine. Aber das ist bloß die Seite dessen, wovon abstrahiert wird. Und dass das eine wüste Abstraktion ist und wie gesagt in der Konsequenz fatale, da will ich dir definitiv recht geben. Das dockt an einer wirklichen Gemeinsamkeit, die idealisiert wird. Also es wird die wirklichen Gegensätze ökonomischer Art, von denen wird abstrahiert, die wirkliche Gemeinsamkeit, die wird idealisiert. Worin besteht die jetzt? Und da wenigstens noch ein paar Hinweise. Ich habe versucht deutlich zu machen, und wie gesagt, ich empfehle euch sehr die Lektüre von dem Artikel über Migration, auf dessen Basis auch der Vortrag heute entstanden ist. Der ist in der Nummer 1 2025 erschienen. Das kann man hier tun. Und dann soll man zusätzlich noch was in die Spendenbox tun und so weiter. Und nachher auch darüber diskutieren. Ich hab versucht, zumindest anzudeuten, dass es diese ökonomische Lage, diese ökonomische Existenz nur gibt, wenn sich eine nationale Staatsgewalt darum kümmert. Es gibt nicht einfach irgendwie so eine Arbeiterklasse. Es gibt
eben das, eine Klasse, eine Sorte von Menschen, die hat kein Eigentum, lebt überhaupt davon, dass Kapitalisten sie anwenden und ihnen dafür einen Lohn zahlen. Dass das überhaupt geht, das hängt von vorn bis hinten daran, dass sich um dieses ökonomische Verhältnis eine nationale Staatsgewalt kümmert, dass sie ihre Gewalt dafür einsetzt, dass es dieses Verhältnis überhaupt gibt und dass das gedeihlich funktioniert. Wegen der Gegensätze, von der der Freund vorhin da so bildreich gesprochen hat. Und das fand ich alles sehr in Ordnung. Das fängt an, wie gesagt, ich will das nur noch kurz in Erinnerung rufen, das fängt schon dabei an, dass die eigentumslosen Massen in dieses Ausbeutungsverhältnis, was es ökonomisch ist, sich überhaupt nicht begeben können, wenn nicht der Staat da und es dauerhaft aushalten können, noch nicht mal auf der ganz elementaren rechtlichen Stufe, wenn nicht ein Staat mit seiner Gewalt ihnen den Status verschafft, dass sie zwar kein Eigentum, aber doch Rechte haben. Eine verrückte Existenz, aber so ist es. Bis hin dazu, dass der Staat dafür sorgen muss, dass sie als Klasse das übernehmen, dass sie überhaupt von nichts anderem leben als vom Kapital, einschließlich dessen, was es an brutaler Vernutzung heißt, einschließlich dessen, was es an Phasen von Nichtbenutzung heißt, zwischendurch und am Ende und so weiter. Also, ökonomisch gesehen, sind diese Deutschen genau dasselbe wie alle anderen auch auf der Welt. So cum grano salis, sage ich als gelehrter Mensch, so im Wesentlichen. Eigentumslos, aber darauf angewiesen, ein Eigentum in Geldform irgendwie in die Hand zu kriegen, um zu leben. Und deswegen darauf angewiesen, dass sie jemand, nämlich einen Eigentumsbesitzer, einen Geldeigentümer, sie in seinen Dienst nimmt und es ihnen und die erbrachten Dienste ihnen irgendwie entlohnt, wie ich ja wieder auch mache. Ökonomisch sind sie genau das. Ökonomisch gesehen macht der deutsche Staat genau das. Nichts anderes als alle anderen auch. Aber er macht es eben, und das geht gar nicht anders, mit seiner nationalen Gewalt, als nationaler Staat. Und das schließt ein, das ist da inbegriffen, erstens objektiv, dass er alle anderen Staatsgewalten davon ausschließt. Es gibt weder Kapitalismus noch kapitalistische Klassen außerhalb umzirkelter nationaler Refugien. Es gibt ökonomisch gesehen diese Klassen bloß als nationale Klassen. Nochmal, warum? Weil das ganze ökonomische Verhältnis überhaupt nicht anders funktioniert, als dass sich eine Staatsgewalt drum kümmert und es sich zu eigen macht, im Sinne von, darum kümmere ich mich. Das schließt nochmal objektiv, jetzt wird es halt redundant, aber das jedenfalls, das schließt ein, dass sie alle anderen Staatsgewalten davon ausschließt. Positiv heißt das für ihren Standpunkt zu dieser Klassengesellschaft. Das ist meine. Für die will ich da sein. Und das verbindet sich vom Staat mit dem doppelten Standpunkt. Er versteht seine kapitalistisch notwendige Gewalt selber als Dienst, an denen, die in diesen Verhältnissen sich umtreiben und befangen sind. Und zwar ist er da unterschiedslos in der Frage, haben die viel, wenig oder gar keinen Eigentum. Er nimmt sie, und es ist so, sie alle bedürfen seiner Gewalt. Sogar die Proleten oder gerade die Proleten kommen gar nicht aus in ihrer ökonomisch, in ihrer proletarischen Existenz, ohne dass sich ein Staat ihrer annimmt. Sie brauchen eine Staatsgewalt, die sagt, ich will, dass ihr in diesem Verhältnis an dieser Stelle als Proletarier lebt. Und das, dafür leihe ich euch meine Gewalt, weil ihr ohne die es nicht überlebt, weil es ohne die das ganze Verhältnis gar nicht gibt.
Es ist Frage, du meinst damit Sozialstaat oder?
Ich meine jeden einzelnen Aspekt. Ich meine damit auch die Polizei. Du musst auch wenn du deinen Lohn aus dem Geldautomaten ziehst, gehst du davon aus, dass ein Staat für die Eigentumsträchtigkeit von diesen paar Geldscheinen einsteht und keiner darf es dir wegnehmen. So insgesamt, sie brauchen die staatliche Gewalt. Sie brauchen eine Staatsgewalt, die sagt, ihr seid die Adressaten dieses Dienstes von mir. Ihr seid, und zwar ihr, jetzt nimmt dieses objektiv ausschließende Verhältnis, diese Dienste kann ja die Staatsgewalt nur erbringen, auf der Basis, dass sie alle anderen Staatsgewalten ausschließt. Dieses objektive Ausschlussverhältnis gegenüber allen anderen Staatsgewalten verwandelt sich, oder das existiert beim Staat einerseits, als das positiv, als das Verhältnis zu den Leuten, denen er mit seiner Gewalt kommt, über die er mit seiner Gewalt regiert, als ihr seid meine und es ist euer Privileg, dass ich euren Bedarf nach meiner Gewalt bediene.
Entschuldigung. Stimme zu, ich wollte nur Frage zu Ende. Ja,
ich habe da mitgegangen.
Nee, warte mal ganz kurz, lass mich mal fast.
Das ist eine kurze Frage. Du hast gesagt, du willst über Illegale nicht so viel reden, aber die brauchen dann eine Staatsgewalt, bei denen sie noch gar kein Staatsbürger sind, aber sie leben halt auf diesem Territorium, also sind sie auch auf Staatsgewalt angewiesen, die sie aber gar nicht zu ihrem Volk zählt und nicht zählen möchte.
Nein, darüber habe ich nicht geredet.
Warte mal, da war. Ich wollte dazu sagen, also ich bin hier aus Gröbling, aus dem alten Arbeiterstadtteil. Und um mich herum sind alles Menschen, die mit 14 angefangen haben zu arbeiten. Dem lief auch gar nichts anderes übrig. Also die haben 50 Jahre gearbeitet. In meiner Zeit dann eben, weil wir Glück hatten, konnten wir jetzt noch umzugreifen beim Stadtwerk oder auf der Hütte. Und ich kann nur bestätigen, was du sagst, dass natürlich die zugewanderten Kollegen mehr ausgenommen wurden als der normale Arbeiter, als meinetwegen mein Verstorben, der immer im Schichtdienst war. Und diesen Kollegen ist aber nicht immer klar, dass sie Proletarier sind. Also denen wird nämlich von der Presse eingeredet, dass sie Mittelständler sind, was natürlich Unfug ist, wenn man Facharbeiter oder so wie ich Büroangestellte sind, bist du Proletarier. Deswegen, ich weiß nur, wovon du sprichst. Dann hat es einmal in Bremen eine Revolution gegeben, aus solchen Gründen, weil die Kollegen eben so geknechtet wurden, 1918. Und das wird natürlich mit Gewalt von der bürgerlichen Seite oder vom Kapitalismus dann niedergeschlagen. Danach hat es das nicht mehr gegeben. Ich bin aber auch Pazifist und nicht für Gewalttätigkeit. Das, was du sagst, ist alles richtig und stimmt. Das will ich nur bestätigen.
Okay, jetzt, ja, okay, dann ist es ja schön, dass wir ein bisschen zustimmen. Ja, deswegen ist es wichtig, gerade wenn man zu Gewalt so ein distanziertes Verhältnis hat, dass man sich fragt, woher die kommt und warum es die braucht, die es gibt. Und die braucht es eben wegen der und für die ökonomischen Verhältnisse.
in der die Gewalt, die, das Gewaltsubjekt, das sie ausübt, muss wirklich sagen, das ist nicht einfach verlogen, sondern das ist die eine Seite. Es tut es von dem Standpunkt aus, nicht einfach, ich regiere und knechte mein Volk, sondern ich stelle meinem Volk meine Gewalt als Dienst zur Verfügung. Das ist vom Staat her mal die eine positive Seite, zu dem das unterstellt natürlich, dass er alle anderen Staatsgewalten ausgrenzt und die nicht zulässt, was einschließt, dass er alle anderen Menschen bei sich nicht zulässt. Es gibt das, das ist so ungefähr der Kern, um den meine Gedanken kreisen. Das ganz allgemeine, abstrakte Verhältnis einer bürgerlichen Staatsgewalt zu ihrer bürgerlichen Klassengesellschaft, das gibt es überhaupt immer bloß als Verhältnis einer nationalen Staatsgewalt zu ihrem besonderen Volk. Und so widmet sie sich dem auch und sagt, das ist mein Volk und das, dem, bitteschön, da doppelt oder dreifach unterstrichen, dem in Klammern und keinem anderen, Klammer zu, widme ich meine Gewalt. Und dann, also da merkt man schon an der Stelle den Widerspruch, gerade, also den so eine Staatsgewalt hat, sie nimmt als Nationale nimmt sie ein ganz besonderes, ein exklusives Verhältnis zu diesen von ihr regierten Leuten ein, die sie als Menschenschlag selber nimmt, der besondere Menschenschlag, die Deutschen, meine Deutschen, die Franzosen, meine Franzosen, etc. pp. Ein Recht auf die Dienste ihrer Gewalt haben. Und das schließt dann wiederum wegen des kapitalistischen Inhalts die ganz andere Seite ein, dass man die anderen gar nicht einfach nur ausgrenzt, sondern reinholt. Jetzt wieder in Bezug auf die kapitalistische Seite der Existenz von Volk und Nation. Darf es bei diesem abgezirkelten, exklusiven Verhältnis gar nicht bleiben, sondern das muss, die Gründe habe ich vorhin versucht zu erklären, sondern es muss ergänzt werden, um den Zuzug von Fremden. Beide Seiten sind jetzt schon von der Staatsgewalt her so notwendig, wie sie sich diametral widersprechen. Und es kommt, damit ist noch lange nicht Schluss. Das schließt dieses exklusive Verhältnis einer Staatsgewalt zu ihrem Volk, indem sie sich richtig als in ihrer besonderen nationalen Eigenart als der Diener dieses besonderen Volkes versteht. Das hat bei jeder Staatsgewalt auch die andere Seite, dass sie darauf besteht, dass nicht nur ihr Volk das Recht auf die exklusiven Dienste ihrer Gewalt hat, sondern dann hat sie umgekehrt, sie als Staatsgewalt, ein Recht auf die ganz einzigartige, exklusive Loyalität ihres Volkes. Dann hat sie auch ein Recht darauf, dass das Volk das genauso sieht. Also über alle kapitalistisch definierten materiellen Erwägungen hinaus, jenseits davon, sich positiv dazu stellt und sagt, genau, das ist meine Staatsgewalt, das ist unsere Staatsgewalt. Wir sind als Volk überhaupt das, dass wir und nicht irgendwer diese Gewalt haben, die gefälligst für uns da zu sein hat,
was umgekehrt einschließt, dass wir auch absolut treu zu der sind. Dieses doppelt exklusive, lass mich kurz, noch kurz diese, so zwei Sätze mache ich noch, zwei kurze Sätze. Dieses doppelt exklusive Verhältnis, was die Staatsgewalt zu ihrem Volk einnimmt, was, auf was sie sich verpflichtet und was sie von ihrem Volk wiederum als unbedingten Standpunkt verlangt. Das ist so unverträglich mit der anderen Seite, die es aber genau deswegen genauso braucht, gerade damit diese Nation die besondere schöne deutsche französische, die besondere schöne deutsche englische, was weiß ich, damit die gedeiht, müssen sich Staat und Volk die Zumutung antun, dass es Fremde für den kapitalistisch definierten Erfolg braucht.
Darf ich fragen, weil ich so erstaunt bin, ich weiß nicht, ob ich was. Was ist das Thema? Ich wollte nur fragen, bei mir, das ist voll in Widerspruch mit welchen, warum nicht
jemand anders gemeldet. Und Sie sind jetzt gerade mal nicht dran, später vielleicht wieder.
Ich sehe mir, das ist wie bei Marx und Engels, ökonomische Natur. Ich habe das gelesen, ich bin interessiert hier gekommen. Und hier sind andere Themen drin.
Ja, das passiert das manchmal. Nicht
Ökonomie wie bei Marx und Engels. Da schau mich bald, bin ich falsche Vorlesung gelandet.
Ja,
also, komm mir okay. Sofort.
Aber es ist genau an dem Punkt, wo ich eigentlich anmahnen wollte, dass du uns noch die Antwort auf zwei Fragen schuldig bist. Am Anfang hast du nämlich gesagt, Einwanderung ist ebenso nötig wie eine Zumutung. Dass die Einwanderung eine Zumutung ist, hast du an der Einwanderung selbst noch nicht klargestellt. Wie dich darum, dass du das einlöst. Dass die Zumutung an der Flüchtlingspolitik offenkundig ist, das muss man gerade nicht, muss man sich noch nachweisen. Da könnte man allenfalls nochmal den von mir gerade eben angedeuteten Grund benennen, der allein verantwortlich ist für die Ausgrenzungspolitik in ihrer Härte, wie sie im Augenblick läuft. Dass die nicht daran liegt, dass die Flüchtlinge illegale sind, ist offenkundig, weil dann könnte die Politik ihnen einfach ein Visum geben. Das hat andere Gründe, und zwar genau die Gründe, die du eben angesprochen hast. Vielleicht kannst du die beiden Sachen noch machen.
Gut. Also das um mit dem Letzten anzufangen. Genau. Es tobt sich an den vom Staat zu illegal gemachten. Bitteschön. Der macht die illegal. Und dann sind sie es auch.
Also es geht um klare, ich habe auch verstanden. Der Schwerpunkt, und das ist ganz klare Standpunkt. Es geht um Eingewanderte, die keinen Status haben. Die sind, haben Asyl beantragt, haben sie aber keinen Status und Aufenthaltsrecht. Um die Leute geht es, die im Jahre 2015 ohne jede Kontrolle hier gekommen sind.
Das ist ein Riesenquatsch und Sie sind jetzt wirklich bitte mal unterbrechen mich nicht, wenn ich gerade über die rede.
Das weiß doch jeder Mensch, warum darf man das nicht sagen? Warum darf man es nicht sagen? Alle wissen nur, keine traut sich wirklich anzusprechen. Wenn man anspricht, dann, also, dann die Reaktion kann auch so sein.
Ich will sagen, dass ein kollektiver Egoismus bricht sich da Bahn. Der muss man dem muss man, auf die Schliche kommen, und der kann da, so nehme ich jetzt deinen Hinweis, der kann nicht in denen seinen Grund haben, gegen die er sich richtet, sondern an denen tobt er sich aus. Aber worin besteht er dann? Und da will ich, da hätte ich die, sagen wir mal, die Ingredienzen der Erklärung schon abgeliefert, aber da will ich nochmal so sagen, dass ein derselbe Staat oder dieselbe Sorte Staat, die erstens aus ihrem Volk einen Teil, sind Sie doch bitte mal leise, ich weiß nicht, in was für eine Kinderstube Sie groß geworden sind, das ist absurd, dass Sie...
Die sprechen vom Egoismus.
Nein, jetzt lassen Sie...
Die Flüchtlinge, die sind hier angekommen, wo Sie bitte dran
gehen, Egoismus. Wo kommen Sie denn her?
Musst du mal die Leute ausreden, lass uns nicht immer dazwischen quatschen.
Ich... Ich hab ruhig zugehört.
Nee, du hast nicht zugehört.
Meine Meinung.
Halt mal die Klappe. Nein.
Ja, ja, was ist das für Terrorismus?
Ja, das ist Terrorismus.
Ja, wo bin ich denn gelandet?
Ja, irgendwo. Ich dachte,
warum hier freie Diskussion? Hier, wie sind die Themen?
Dieselbe Staatsgewalt, die aus ihrem Volk, also die aus ihrer Nation, eine Filiale des Weltkapitalismus macht, die insofern und in dem Zuge aus ihrem Volk ein Stück kapitalistischer Weltbevölkerung macht und die aus diesem ökonomischen Grunde sich in keiner Hinsicht auf die nationalen Ressourcen weder geldmäßiger noch sachlicher noch eben auch menschlicher Art beschränken lassen will, dieselbe Staatsgewalt, und nur deswegen kann sie das überhaupt, nimmt ein total exklusives Verhältnis zu ihren Leuten ein, versteht sich selbst in dieser Exklusivität und unterstellt bei ihrem Volk und erzieht es dazu, dass es denselben komplementären Standpunkt eines exklusiven Verhältnisses zwischen Volk und seiner Gewalt einnimmt, und zwar einnimmt gleich in dem Sinne, so ist es gut, das brauchen wir, das ist unser Recht und das soll sein. Das, eigentlich sind wir hier unter uns, die Gewalt ist für uns da. Und wir dann auch für die. Und das eint uns. Und dann nochmal an den jungen Mann da hinten. Das ist wirklich die Identität der Leute. Die haben ihre Identität als Deutsche in der gemeinsamen Unterwerfung unter die deutsche Staatsgewalt. Das ist sie, ihre Identität. Und vom Standpunkt dieser Identität aus, die es gar nicht anders gibt als exklusiv und sogar polemisch gegen alle anderen. Weil das weiß man auch, dass man als Volk, als deutsches Volk mit seiner deutschen Staatsmacht, genauso wie als Franzosen, mit einem Macron vorne dran, genauso wie alle anderen auch, letztlich in der Konkurrenz zu allen anderen steht. Dieser Standpunkt, für den ist es eine Zumutung, dass erstens überhaupt einer dazukommt, in dieses Verhältnis hineinkommt, der nicht von vornherein dazugehört, seine Interessen hier frech anmeldet und verfolgt, legal oder illegal, ist da erstmal wurscht. illegal, da ist endgültig der patriotische Ofen aus. Aber auch das, ich weiß nicht, diese Beispiele, die er vorhin gebracht hat, die so ein bisschen karikaturmäßig rübergekommen sind, aber das kennt ihr doch alle. Leute sind irgendwo und dann sehen sie einen, von dem sie irgendwie anmerken, frage nicht wie, dass er nicht von hier ist, also nicht hierher gehört, also eigentlich gar nicht hier sein darf. Was will der überhaupt her hier und wie kommt der hier rein? Und überhaupt, am liebsten würden sie die Namenfahrschein fragen, obwohl sie denen bloß an der Ampel begegnen. Das meine ich, ist die, wenn man diese Albernheiten weglässt, aber die gibt es ja auch alle, dann ist es die, dann ist es das Insistieren darauf, das idealistische Insistieren darauf, dass das deutsche Volk Exklusives und in dem Sinne wirklich die anderen wirklich ausschließendes, aber wirklich ausschließendes Recht darauf hat, von der deutschen Staatsgewalt, ich würde jetzt hässlicherweise sagen, beherrscht zu werden. Von dem Standpunkt aus stellt sich ja da als bedient und betreut zu werden. Und darin liegt der Grund dafür, dass alles, was man selber eigentlich als großen Mist kennt, sobald ein Ausländer sich daran beteiligt, ein Zugewanderter, sich in ein riesiges Privileg verwandelt, dass man sich nicht wegnehmen lässt. Dass man auf dem Amt mit diesen Sesselfurzeln zu tun hat, naja, wer findet das schon schön? Aber wenn neben ihm irgendein Dunkelhäutiger steht, dann muss man sich schon mal fragen, ob der eigentlich in derselben Schlange stehen darf. Und so weiter und so fort. Jeder weiß, wie öde es ist, wenn man bloß Kassenpatient ist. Aber wenn Zugewanderte, welches Status auch immer, dann irgendwie in die staatliche Gesundheitsbetreuung des offensichtlich nicht sehr gesunden Volkes auch noch einbegriffen werden, dann tut man so, als ob einem irgendwas weggenommen würde. Daran bebildern sie sich jeweils. Dieses prinzipielle politische Verhältnis, das wird ins Positive gedreht und dann als Privileg jedem anderen vor die Nase gehalten, dass man ihm auf keinen Fall gönnt. Also das meine ich, das war jetzt nochmal ein Versuch zu erklären, dass es nicht erst die illegale Migration ist, nicht erst die irreguläre, sondern dass es überhaupt die Anwesenheit von Fremden ist, die es um des exklusiven nationalen Erfolgs einerseits braucht, die andererseits für denselben exklusiv nationalen Standpunkt so unzumutbar ist, dass sie sich ewig rumstreiten können und darin einig werden können und so weiter und so fort. Und die Konjunkturen kennt ihr. Und vielleicht noch das als Letztes. Es ist kein Wunder, es ist jetzt eigentlich schon mit abgehandelt, es ist kein Wunder, dass die Hochzeiten zwischenstaatlicher Konkurrenz und Rivalität, wo die normale kapitalistische Konkurrenz zwischen den Nationen, wo die Züge von Unversöhnlichkeit und Unvereinbarkeit bis hin zu kriegerischen Perspektiven oder sowas, dass das auch die Hochzeiten dessen sind, dass das Volk von sich aus und dass der Staat in Bezug auf sein Volk die ganze, den ganzen polemischen und hässlichen und eben exklusiv feindseligen Charakter dieses Verhältnisses der nationalen Gewalt zu ihrem nationalen Menschenschlag beschwören. Es war jetzt ein bisschen ein paar Vorschläge.
Aber noch eine zu machen. Und der exklusive Standpunkt zeigt sich sogar, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, auch an der inklusiven Einwanderungspolitik. Die Sachen, die der Ussi vorhin erzählt hat, als Gegenstände der staatlichen Verhandlungen zwischen dem Einwanderungslandstaat und demjenigen Staat, aus dem billige Arbeitskräfte geholt werden. Dieser Verhandlungsgegenstand zeigt das, worüber es verhandelt worden. Er hat ja gesagt, da ist zum Teil verhandelt worden, ob die Familie mit darf. Nein, sie durfte am Anfang nicht. Das wäre ja schon glatt ein Zugeständnis an die familienmäßige Inklusion. Und zweitens wurde verhandelt, wie lange sie überhaupt bleiben dürfen. Auch ein Hinweis darauf, die gehören eigentlich nicht zu uns. Sie werden gebraucht, aber wir wollen zusehen, dass sie nicht auf Dauer hier bleiben. Das war der erste Punkt. Die Art und Weise, wo ihnen Wohnraum zugewiesen wurde, in ghettoähnlichen Geschichten, ebenfalls dieser exklusive Standpunkt, als wohlgemerkt Nebengesichtspunkt bei dem Hauptgesichtspunkt der Einwanderung.